ich glaube, wir brauchen auch sowas wie Co-Responsibility, also eine gemeinsame Verantwortung. Weil es ist eben nicht mehr so, dass da die Stadt und die öffentliche Hand und die Institution ist und die liefert das und das gefällt mir dann oder nicht. Und dort ist der Verein, der macht das oder nicht. Und dort sind die Privaten, die können da mal sponsern, wenn sie gnädig sind oder nicht. Sondern ich glaube, allen denjenigen, denen was an einer gesunden, guten, nachhaltigen Stadtentwicklung liegt, die müssen sich committen und in eine gemeinsame Verantwortung gehen.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Munich Next Level, dem Podcast des Stadtmagazins Muckbook. Mein Name ist Marco Eisenack und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, der in dieser Serie der Munich Next Level StadtmacherInnen natürlich überhaupt nicht fehlen darf. Nämlich Frau Professor Dr. Elisabeth Merck, die Münchner Stadtbaurätin, die sich von ihrer Profession her schon 24 Stunden am Tag eigentlich wahrscheinlich sogar damit beschäftigt, wie unsere Stadt auszusehen hat und aussehen soll in Zukunft. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
Ja, ich sag hallo und freue mich auch.
Wir haben hier eine Stunde vor uns, die wir schon in der Vorbereitungszeit habe ich schon bedauert, dass wir nur eine Stunde haben und nicht diesen Podcast wie bei der Zeit, der alles gesagt heißt und wo man zum Teil auch auf 17 Stunden kommt oder 7. Also wir haben auf jeden Fall so viele Themen, die in München in den Bereich fallen, den du mit deinem Referat betreuen musst. Es geht ja eben um den Stadtumbau, es geht um die Bauwende, es geht um die Höhe der Häuser, es geht aber auch um den Grün. Raum in unserer Stadt. Auch die Mobilität spielt plötzlich eine Rolle und natürlich der Wohnungsbau und wie geht es mit dem Mietpreis weiter und warum stehen die Kaufhäuser in unserer Innenstadt leer? Und dann gibt es noch Zukunftsprojekte in der Peripherie, die von deinen Leuten gewuppt werden sollen. Deshalb ist natürlich das Thema, wie soll München in Zukunft aussehen, das Thema, mit dem du dich jeden Tag beschäftigst. Dennoch möchte ich mit der Frage anfangen, mit der wir immer beginnen. Und das ist für dich natürlich jetzt eine Standardfrage. Vielleicht schieben wir sie ein bisschen in deinen Stadtviertel. Die Frage lautet nämlich irgendwie, wie sieht die Stadt aus, wenn du dich im Jahr 2040, lustigerweise das Jahr des Stadtentwicklungsplans, durch deinen Stadtteil bewegst? Wie bewegen sich die Menschen? Was für Läden siehst du? Wie sieht der Straßenraum? Wie sehen die Häuser aus? Was für ein Bild hast du vor dir? Und dann wissen wir auch gleich, in welchem Stadtteil du wohnst.
Ja, ich denke an die ganzen jungen Leute, die sich auf den Plätzen treffen, die dritte Orte in Anspruch nehmen, also Schwimmbäder, Bibliotheken, aber auch Büros sind plötzlich auch nachts offen. Sie haben tolle Angebote am Wochenende. Also alles ist eigentlich rund um die Uhr offen und zugänglich und wird aber von vollkommen unterschiedlichen Akteuren betrieben, gemanagt, bespielt. Weil ich denke, ein großes Thema ist ja, haben wir Platz für alles, was wir gerne machen wollen? Und das zweite große Thema ist für mich so die soziale Interaktion, die Begegnung in einer Welt, die sicher 2040 mehr von KI gesteuert wird, die noch virtueller wird an vielen Stellen, brauchen wir diese echten Orte der Begegnung. Und ich dachte mir, das wäre in Corona schon. Warum zum Teufel sperren wir Bibliotheken zu? Wir müssten sie eigentlich aufmachen. Warum sperren wir die Olympiahalle zu? Ja, dann gehen halt nicht 60.000 rein, aber vielleicht 3.000 und können sich da treffen. Warum haben Bibliotheken und Theater nur offen zu Öffnungszeiten? Das bedeutet ein anderes Management, also schon eine Herausforderung für die Trägerschaften, die ja nicht nur die öffentliche Hand sein können. Aber ich glaube, das wäre ganz toll und da würden ganz, ganz viele mitmachen.
Dritte Orte ist auf jeden Fall ein Thema, auf das wir noch öfter zu sprechen kommen und auch im Podcast schon öfter auch als Thema hatten. Mit den Muckbook Clubhäusern haben wir ja auch im Grunde so ein bisschen diese Idee der dritten Orte aufgegriffen. Die sogenannten hierarchiefreien Räume zum Austauschen der Stadtgesellschaft. Jetzt haben wir aber nicht raushören können, in welchem Stadtteil du wohnst. Ist das geheim?
Mir gehört die ganze Stadt. Und mein Lieblingsprojekt wäre, wenn das umsetzbar wäre, eigentlich jedes Jahr in einem anderen Stadtteil zu wohnen. Aktuell wohne ich in Neuhausen-Nymphenburg und zuvor habe ich im Lehel gewohnt. Aber wenn man mal ehrlich ist, wohne ich eigentlich an der Blumenstraße 28B im sechsten Stock. Und ich habe ja vielfältige Termine abends wie tagsüber, so dass ich schon von mir sagen kann, dass ich vielleicht nicht alle, aber doch sehr, sehr viele Stadtteile auch und gerade in ihren Alltagsqualitäten kenne und immer wieder eigentlich total überrascht bin, was mir da begegnet und welche Initiativen es auch in den einzelnen Stadtteilen gibt oder auch mal so Qualitäten, wo man vielleicht von außen gar nicht so denkt, dass das jetzt attraktiv sein könnte. Und insofern zum Beispiel, ist das, finde ich, wirklich spannend. Ja, nehmen wir mal die ganze Umgebung der Allianz Arena. Ich bin ja nun kein Fan von Fußball, allgemein bekannt. Also ich würde da nicht freiwillig zu einem Fußballspiel fahren. Aber alle zwei Jahre haben wir da jetzt Mini-München. Und dadurch kenne ich plötzlich einfach das ganze Umfeld besser. Ich kenne die Wohnanlage an der Nordheide. Ich kenne das Heidehaus, wo Bildungs- und Kulturarbeit entwickelt wird. Und auf der anderen Seite zwar auch die Parkplatzstrukturen und Infrastrukturstrukturen der Stadtwerke München, aber eben auch eine Schule. Also jeder, es gibt auch eine Kirche auf der anderen Seite der Autobahn, romanischen Ursprungs. Also ich glaube, jeder Stadtteil hat da so seine eigene Qualität und Verortung.
Das zeigt eigentlich ja auch die Vielfalt. Ich war jetzt kürzlich wieder in Allach unter Menzing. Da denkt man ja gerade im Norden von Allach oder im Nordwesten, man ist in einer völlig anderen Stadt, was da zum Teil auch noch für sanierungsbedürftige Häuser in der Stadtmitte rumstehen. Und in München spricht man immer davon, dass alles durchoptimiert ist. Wie gelingt es denn dann überhaupt, diese Stadt über einen Kamm zu scheren? Darauf hast du wahrscheinlich im Stadtentwicklungsplan auch irgendwie versucht zu reagieren.
Ja, ich erinnere mich da immer an einen Kollegen aus Mumbai, einen Stadtplaner und Denkmalpfleger, den ich vor vielleicht 35 Jahren kennengelernt habe. Und den habe ich gefragt, sag mal, wie kann man eigentlich eine riesige Stadt wie Mumbai entwickeln? Und daneben war ein Kollege aus Mexico City, auch Stadtplaner. Und der hat dann zu mir gesagt, weißt du, eigentlich arbeiten wir immer im Stadtviertel, im Stadtquartier. Und ich glaube, unser Stadtentwicklungsplan 2040 zeigt es ja auch, wir brauchen starke Stadtquartiere. Und die sind mal ein bisschen größer und mal ein bisschen kleiner, mal haben sie viel Landschaft und Natur, mal haben sie extrem dichte Bebauung. Aber alle haben was zu bieten für die Gesamtstadt. Also mich interessiert immer, was braucht der Stadtteil, um für sich gut zu funktionieren, also sozusagen in der eigenen Wirkung. Und was kann er beitragen zum gesamten Gelingen der Stadt? Und wenn man diese Fragen stellt, kann man eigentlich so einzelne Stadtentwicklungsprojekte ganz gut beurteilen. Also was können Sie im Viertel an konkreten Bedürfnissen abdecken oder vielleicht auch neue Impulse einbringen? Und was kann dann so ein Stadtquartier, so ein Stadtteil oder ein Stadtbezirk, wir haben ja auch Handlungsräume in der Perspektive München, wo wir mehrere, also räumlich funktionale Zusammenhänge auch übereinander legen. Was kann das eigentlich zum Gelingen einer gesamten guten, nachhaltigen Stadtentwicklung in München beitragen? Also ich denke immer diese Frage von der Mikrobetrachtung der konkreten Betroffenheiten, aber auch der konkreten Anwendung und Umsetzung bezogen dann auf das Ganze und umgekehrt. Es macht eigentlich auch Spaß. Das ist immer, wenn ich so ein Fernrohr nehme und von zwei Seiten reinschaue.
Du sprichst auch immer wieder von diesen verschiedenen zeitlichen Ebenen, die du in deiner Arbeit betrachten musst. Weil wir haben ja schon gesagt, anderen fällt es total schwer, ins Jahr 2040 zu blicken. Für dich ist das Alltagsgeschäft, weil Bauprozesse einfach so lange im Voraus geplant werden müssen. Wie beschreibst du diese Dimensionen, die zeitlichen, die du eigentlich im Blick haben musst? Und vielleicht auch gleich nochmal anschließend, wie kannst du eigentlich als Stadtbaurätin wirklich auf die Entwicklung dieser Stadt einwirken? Das interessiert, glaube ich, die HörerInnen am meisten, auch wirklich eine Stadtbaurätin. Was kann die denn eigentlich schon groß machen? Also was ihr jetzt nicht mitbekommen habt da draußen, ist, dass wir gerade die Aufnahme unterbrechen mussten, weil die Mikrofone nicht so funktioniert haben, wie wir sollten. Und die Stimme von Elisabeth nicht so laut ankam, weil sie einfach freundlich nett mit mir gesprochen hat, wie sie hätte sein sollen. Und da haben wir schon wieder das Thema, dass die weibliche Stimme von unserem Tonaufnahmegerät in gewisser Weise benachteiligt zu werden scheint. Und das ist eigentlich was ein Thema, mit dem ich nämlich auch gerne nochmal anfangen würde und wo ich nochmal hin zurück wollte, bevor wir nochmal tiefer in deine Schaffenskraft und deine Möglichkeiten einsteigen. Nämlich auch nochmal, wie du eigentlich in diese Position gekommen bist, mit der wir uns jetzt hier beschäftigen. Als Stadtbaurätin in einer Stadt wie München, die den größten Handlungsdruck vieler europäischer Metropolen oder mit dem größten Handlungsdruck gehört. Und in einer Welt, die vor allem natürlich von Männern dominiert wird, in der Immobilienwelt, in der Politik nach wie vor, du dann eben natürlich Frau Thalgott als Frau schon mal nachfolgen durftest. Aber vielleicht skizzierst du noch mal kurz den Weg dahin von deiner Universität in Florenz bis zu deinem Wohnort in Neuhausen.
Ja, ich bin ja Architektin. Das ist meine Basisdisziplin. Und über die Jahre habe ich mich zum großen Maßstab der Stadt und der Stadtentwicklung in gewisser Weise hingearbeitet. Und ein Schlüsselerlebnis war für mich sicher die Tätigkeit in Halle an der Saale, wo wir mit großen Stadtumbau- und Transformationsprojekten umgehen mussten. In einer Stadt, die über 100.000 Einwohner verloren hatte und 40.000 Wohnungen leer stehen hatte. Und da kann man einmal natürlich mit fachlichen Konzepten, mit strategischen Instrumenten, aber auch rechtlichen Instrumenten agieren. Aber vor allen Dingen muss man in den Dialog treten. Und deswegen wäre so ein Motto, Qualität für die Stadt durch Dialog über die Stadt. Und ich glaube, Präsenz spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Es reicht nicht, dass wir Konzepte veröffentlichen oder in Gemeinderäte, Stadträte einbringen oder dass wir nur auf Fachsymposien uns austauschen, sondern man muss wirklich vor Ort gehen. Und das habe ich in Halle gelernt. Wir sind jedes Monat mit der Bürgermeisterin damals vor Ort gegangen und haben unsere Stadtumbaupläne vorgestellt.
Was heißt vor Ort auf den Marktplatz?
In die Stadtbezirke. Mhm. Also auch Halle hatte verschiedene Stadtviertel. Und ich meine, das waren immer schwierige Botschaften. Dort mussten Schulen geschlossen werden oder Kindergärten geschlossen werden. Und von 5 Bibliotheken konnte man sich nur noch eine leisten. Und trotzdem haben wir aber für die 220.000 Einwohner, die ja immer noch die Stadt bestimmten, auch Stadtentwicklungskonzepte gemacht. Wir haben den Hauptbahnhof umgebaut, den Marktplatz umgebaut, die Stadtviertel mit neuen Grünanlagen versehen, dort, wo man praktisch ja leer gefallene Immobilien nicht mehr braucht, den Teil auch wieder dem Naturraum der Saaleauen zurückgegeben. Und in diesen Bürgerversammlungen vor Ort habe ich gemerkt, dass das eigentlich ganz spannend ist, nicht nur das einzelne Haus zu sehen. Und insofern bin ich eigentlich sehr glücklich, dass meine Bauherrinnenschaft, wenn man so will, ja, die Münchner Bürgerinnen und Bürger sind. Und jetzt, um im Bild zu bleiben, der Stadtrat vielleicht so eine Art Aufsichtsrat, das Advisory Board. Und wir versuchen auf unserer Ebene sowohl den kleinen Maßstab des Stadtviertels und des Alltages gut mit Projekten und ja Lösungsvorschlägen zu bearbeiten. Wir haben dann so einen mittelfristigen Zeitpfeil, der auch mittelfristig räumlich ist. Das wären jetzt Stadtentwicklungsprojekte, Bebauungspläne, Sanierungsgebiete. Wir haben ja sehr viel mit dem Umbau der Stadt zu tun. Und dann gibt es den ganz großen Maßstab der Eingangsfrage 2040, 2050, regionale Verflechtung. Was bedeutet eigentlich Stadtentwicklung in München im 21. Jahrhundert? Und jetzt fragt man sich, was macht denn da Stadtbaurätin? Also meine Aufgabe ist in gewisser Weise, diese drei räumlichen und zeitlichen Dimensionen immer gemeinsam zu betrachten und miteinander zu verknüpfen. So viel offen halten wie möglich für die Zukunft und dennoch das, was wir heute für den Alltag brauchen, so gut wie möglich umsetzen.
Danke an das Unternehmen CubeX, das die heutige Episode Munich Next Level mit einer Werbepartnerschaft unterstützt. Wohnen wird wieder leistbar. Das ist der Ansatz von CubeX. Das neu gegründete Unternehmen entwickelt serielle Wohnbauten aus Holz, die nachhaltig und flexibel sind für einen zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum. Dank eines klaren Systems und moderner Technik verkürzen sich Bauzeiten und die Kosten bleiben kalkulierbar. Die Elemente werden industriell vorgefertigt und lassen sich zu ganz unterschiedlichen Wohnformen kombinieren, vom Mikroapartment bis hin zu ganzen Stadtquartieren. Der Einsatz von massivem Vollholz und kreislauffähigen Materialien reduziert den ökologischen Fußabdruck erheblich. So entstehen Wohnlösungen, die sich an Menschen, Orte und Budgets anpassen. CubeX bietet damit eine echte Alternative zum klassischen Wohnbau für Städte, Gemeinden und Institutionen, die heute schon an morgen denken. Passt wunderbar zu Munich Next Level. In diesem Sinne viel Spaß. Seit 2007 bist du im Amt, jetzt gerade mit Rekordwert wieder im Stadtrat bestätigt worden für weitere 6 Jahre. Was sind denn so die Projekte, auf die du wirklich stolz zurückblickst, wo man dann auch gleich verstehen kann, was ist denn das jetzt konkret, was man dann als Stadtbaurätin bewegen kann und verändern kann?
Also toll finde ich, dass es uns gelungen ist, die Bayernkaserne, heute Neufreimann, als einen wirklich sehr urbanen, dichten Stadtteil auf den Weg zu bringen. Er ist ja noch nicht fertig gebaut, aber an den Gebäuden, die so langsam entstehen, auch an der Schule, kann man schon erkennen, das wird richtig dicht. Da gibt's städtische Gassen und Straßen und Plätze. Es wird auch 2, 3 Hochpunkte geben. Und es gibt aber eine tolle grüne Verbindung rein sozusagen in die Stadt, aber auch in Richtung Isar runter. Das ist so ein Projekt, wo ich von Anfang an jetzt dabei sein konnte und wo ich sehr viel Engagement drin habe. Ich finde aber auch die bestehende Stadt, das New European Bauhaus Projekt für Neuperlach, also für einen riesigen Stadtteil aus den 60er, 70er Jahren, wo wir sagen, wenn Stadt sich entwickelt, dann doch eigentlich da, wo schon so viel vorhanden ist, mit dem wir weiterarbeiten können. Also das muss ich sagen, das hat mich richtig begeistert. Und auch da hatten wir ja verschiedene Maßstäbe von Schulhof, Öffnung und kleineren Projekten bis hin zu sehr wegweisenden Projekten, wie wir mit dieser Baustruktur aus den 70er Jahren umgehen können, um es auch CO2-neutral und klimagerecht umzubauen.
Wurden da Lösungen entwickelt jetzt im
Ja, da wurden Zeitraum. Lösungen entwickelt und es fließt auch direkt in unterschiedlichste, sag ich mal, ganz banale Baugenehmigungen ein, die derzeit auch passieren.
Also Aufstockungen also, braucht man ja nicht in Neuperlach.
Ja, man kann da auch aufstocken und man kann vielleicht dazwischen bauen. Aber was noch interessanter ist, man kann ein Stück vorbauen. Also manchmal ist ja Sanierung sehr kompliziert, weil man mit Gebäudegeometrien zu tun hat, die jetzt bautechnisch dann vielfältige Probleme bieten. Wenn wir bereit sind als Stadt, und das ist dann echte Stadtplanung, so einen Umgriff um Meter nach vorne zu schieben, dann kann man wie so ein Regal hinstellen. Die Leute haben etwas mehr individuelle Freifläche. Man kann aus einem Guss sehr seriell, ich sag mal, so eine Klimahaut fürs Gebäude erstellen. Damit wird es auch kostengünstiger. Und in gewisser Weise treten wir aber, sage ich mal, so einen Meter öffentlichen Raum für diese Maßnahme ab an ein Gebäude. Da wollen wir was dafür. Und dafür bekommen wir dann eine etwas Neuordnung in diesen öffentlichen Räumen. Wir bauen vielleicht Nachverdichtungsprojekte auf ehemaligen Parkplätzen, weil wir die heute mit Mobilitätskonzepten oder Mobilitätsstationen so nicht mehr brauchen. Und wir können eine ganz andere Form der Durchwegung und auch von anderen Nachbarschaftsangeboten etablieren, die die Leute sich wünschen und wo sie auch mitmachen. Also es gibt in Neuperlach eine Fülle von Aktivitäten, die schon da ist und die in gewisser Weise eigentlich darauf gewartet haben, dass da so ein Projekt daherkommt und sagt, Mensch, das können wir auch zusammen machen. Super Beispiel ist die Letera-Kirche, wo die Gemeinde immer schon sehr, sag ich mal, aktiv ist. Da gibt's jeden einmal in der Woche so einen Markt, der eigentlich wie eine Tafel ist, also wo Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, kostenlos dort sich was aussuchen dürfen, wie auf dem Markt. Also das ist so ein Kundenverhältnis. Und es gibt Kulturprojekte, die weit ausstrahlen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sehr viel mehr Bewegungen zwischen einzelnen Stadtteilen sind. Ja, also dass man nicht nur von Neuperlach an Stachus fährt, was ich immer toll finde. Ich bin zwar kein Fan von McDonald's, aber wenn ich sehe, wer da alles steht, dann steht da die ganze Stadt, also die Jugend der ganzen Stadt trifft sich da. Und umgekehrt, der Badesee in der Messestadt Riem, der wird durchaus von den Alttruderingern besucht, ne? Die das zwar nie zugeben würden, dass sie das ganz cool finden, dass da ein Badesee ist, aber in der U-Bahn kann man Leute sehen, die da in Trudering einsteigen mit ihrer Badetasche und dann im neuen Stadtviertel in den Badesee gehen. Und ich glaube, die Verknüpfungen zwischen immer schon da gewesen und neu hinzugekommen, zwischen Kontinuität und auch einem Aufbruch und ganz neuen Dingen, wo man erstmal skeptisch ist und dann aufs zweite neugierig und aufs dritte geht man hin. Und beim vierten Mal sagt man, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das funktioniert, aber das ist gut. Und solche Stimmen höre ich eigentlich bei vielen Bürgerbeteiligungsprojekten.
Das finde ich jetzt sehr interessant, dass du gerade das Beispiel mit den Neuperlacher Jugendlichen anführst, die angeblich in die Stadtmitte kommen, weil wenn man sich mit Sozialarbeitern unterhält, sagen die ja, es gibt so dieses Problem der abgehängten Familien, wo die Kinder und Jugendlichen wirklich in ihren Stadtteilen hängen und nicht in die Innenstadt kommen und damit auch irgendwie ausgeschlossen sind aus vielen kulturellen Ereignissen dieser Stadt. Und das führt auch mit zu dem Thema, das du in einem Interview gesagt hattest kürzlich, dass die es gibt dieses schöne Wort des Segregationsfaktors, dass dieser Segregationsfaktor in München besonders gering ist, weil eben die von dir angesprochene Durchmischung wohl sehr gut funktioniert. Das musst du nochmal so ein bisschen erklären, weil eigentlich hat man ja als Münchner doch das Gefühl, dass viele so in ihren Stadtvierteln hängen.
Ja, ich sag mal, da können die Neuperlacher nichts dafür, dass viele Nymphenburger nicht nach Neuperlach fahren. Also ich denke, das hat ja zwei Richtungen. Und natürlich bewegen sich viele Szenen oder Milieus oder soziale Schichten oder auch, sage ich mal, kulturelle Überzeugungen in Blasen. Ich glaube, das gilt quer durch unsere gesamte Gesellschaft. Aber man kann das immer wieder aufbrechen, indem man Angebote schafft, die für alle irgendwie spannend und interessant sind und die aber auch kommuniziert. Ich will jetzt die Probleme nicht kleinreden. Ich glaube, wir haben schon in unserer Stadt ein vielfältiges Gefüge. Und in einer sehr reichen Stadt ist man natürlich auch schneller arm, obwohl man arbeitet und eine Wohnung hat und Unterstützung bekommt. Das will ich gar nicht verkennen. Aber meine Wahrnehmung ist, und wie gesagt, ich bin 10 Jahre lang immer ins Michael-Ebel-Bad zum Schwimmen gegangen, das ist also wirklich ein Einzugsbereich von Neuperlach, dass sich da ganz viel trifft und mischt. Und deswegen glaube ich, dass solche Orte extrem wichtig sind. Früher waren das vielleicht die Sportvereine, die gibt's ja immer noch glücklicherweise, aber vielleicht nicht mehr in der Dimension. Und deswegen müssen wir als Stadtgesellschaft, aber auch mit unseren Stadtentwicklungsprojekten Orte schaffen, die, und da gucke ich jetzt mal auf meinen Zettel, ja, kostenfreie, konsumfreie Angebote haben, die generell weniger teuer sind, wo es nicht große Hemmschwellen gibt, dass ich da mal hingehe. Zum Beispiel dieses Open-Air-Fahrradkino, was wir bei New European Bauhaus hatten, ist sowas, da kann man durch die Stadtteile fahren und da ist jeder neugierig. Und ich glaube, ganz egal, wie die Durchmischung ist, da kommen die Leute hin. Oder ich habe mal nachgeguckt, ungefähr 16% unserer Bevölkerung sind heute bis 18 Jahre alt. Also ich meine, das ist ja die Bevölkerungsschicht, für die ich meine Stadtentwicklungsprojekte mache. Ja? Also wie wollen Kinder oder Jugendliche von heute eigentlich in 20 Jahren ihr Leben gestalten? Und für mich eine echte Inspirationsquelle ist Mini-München. Also für mich könnte es eigentlich nicht nur jedes Jahr geben, es gibt es ja alle 2 Jahre.
Aber die haben ihr Büro übrigens hier in diesem Haus, wir sitzen nämlich gerade im Fat Cat und unten im Erdgeschoss gibt es ja irgendwie auch ein kontinuierliches Mini-München, wo immer wieder Schulklassen stehen und genau, sich mit Stadtbau beschäftigen.
Ja, und ich habe auch mit Mini-München und Abordnungen von Mini-München über das Jahr immer wieder zu tun. Die planen ja dann immer das nächste größere Mini-München. Und ich finde, diese Art von einer gewissen Grundstruktur, aber doch ein dann sehr freies Miteinander arbeiten, das tut Stadt richtig gut. Und da weiß ich eben auch, dass Kinder Erreichbarkeit unglaublich wichtig finden, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie 18 sind, auch selber mit der U-Bahn, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wohin fahren können und da eine gewisse Autonomie erleben. Oder dass sie auch in den engeren Stadtvierteln oder selbst in der Altstadt Bereiche haben, wo sie spielen können oder sich irgendwie auf andere Art und Weise bewegen dürfen. dass es Räume geben muss, wo man vielleicht schon was konsumiert, aber ich sag mal nicht 5 Euro fürs Bier und das Cola zahlt, sondern das vielleicht so im Selbstkostenpreis vermitteln kann. Ich meine, dass wir ganz viele Räume haben, wo man das ermöglichen könnte, wenn es dafür Trägerschaften gäbe. Ich meine, jetzt bei Mini München ist der übergeordnete Träger ja wirklich die Stadt, aber ich denke, wir sollten viel mehr uns austauschen und das generieren, dass für die jungen Leute Kontakt möglich ist. Das spüre ich als so eine ganz, ganz starke Notwendigkeit. Und es kann ja auch generationenübergreifend sein.
Also da geht's, da denkst du eigentlich, man sieht, du denkst also nicht nur an den gebauten Raum, sondern eigentlich redest du jetzt wirklich von menschlichen Strukturen.
Ja, weil ich, also eigentlich, wenn man mich so fragt, wie stelle ich mir München 2050 vor? Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, ne? Mhm. Dann ist meine Stadt.
Kriegst noch 10 Jahre dazu.
Dann ist meine Stadtutopie wäre, dass München eine Genossenschaftsstadt ist. Weil ich glaube, dass Genossenschaft ein, ja, strukturelles Modell ist, um zusammenleben, zusammenarbeiten und Dinge zusammen organisieren zu können, wo man sehr viel Mitbestimmung hat, wo es trotzdem klare Entscheidungsstrukturen gibt und rechtliche Verbindlichkeiten und wo es sehr frei ist, wer mitmacht. Du kannst bei einer Genossenschaft als Einzelindividuum mitmachen und du kannst aber auch als Institution und Verein mitmachen. Und darin steckt für mich eine noch nicht ganz gehobene Power, Stadt weiterzuentwickeln und zwar wirklich eine Stadt für alle und einen Mehrwert zu generieren. Alle Genossenschaftsprojekte, die ich kenne, können das. Sie leisten dafür sehr viel Energie. Ich sage nicht, dass es es umsonst gibt, das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, wir könnten auch Energiegenossenschaften entwickeln. Wir könnten Quartiersgenossenschaften entwickeln. Die müssen ja gar nicht bauen, um die verschiedenen Interessen, die ich jetzt so für Neuperlach beschrieben habe, zusammenzubringen. Und so weiter. Also da ist man echt frei.
Das heißt, auch diese dritten Orte als Träger, für diese dritten Orte siehst du Genossenschaften als prädestinierteste Form des Betreibermodells an.
Ja, das fände ich toll. Jetzt mache ich mal ein konkretes Beispiel. Voll zentral, kennen alle Ort, Kammerspiele, Maximilianstraße, dahinter das Falkenberg-Krakenau-Viertel, was gerade neu entsteht. Also einerseits ein öffentlich gefördertes Kulturprojekt, eine Institution, andererseits durchaus ein hochpreisiges privates Entwicklungsprojekt. So, wenn ich jetzt eine Quartiersgenossenschaft für diesen Bereich der Altstadt hätte, dann könnten die Kammerspiele da drin sein, es könnten die Privaten drin sein. Aber wenn ich zufällig da wohne oder einfach sage, das interessiert mich, könnte ich auch als Einzelner drin sein, weil ich sage, mich interessiert das, was die da machen.
Aber was soll dann die Quartiersgenossenschaft
machen? Und die Quartiersgenossenschaft kann Initiativen vernetzen, die schon da sind. Die könnte gemeinsame Aktionen im öffentlichen Raum machen. Die könnte sagen, wir organisieren das mal. Da ist ja auch eine Schule, dass es vielleicht am Wochenende einen offenen Schulhof gibt an so einer zentralen Stelle in der Stadt. Es gibt die Bäckerei, die ja ganz speziell ist dort vor Ort mit ihrer Tradition. Und es gibt ein 5-Sterne-Plus-Hotel, wo man sagt, ja, wer weiß, vielleicht haben die auch was Spannendes zu bieten an Internationalität. Also es kommen in fast allen unseren Stadtvierteln Dinge auf unwahrscheinlichste Art und Weise zusammen. Wenn wir nach Neuperlach gehen, wir haben DAX-Unternehmen wie Siemens oder die Allianz, ja, also die Riesenplayer international und dann haben wir Nachbarschaftstreffs. Auch die könnten sich committen und sagen, ja, wir engagieren da was.
Aber glaubst du, die haben auch Interesse? Also ändert sich das vielleicht auch? Weil früher war es ja auch so, da wollte ja eigentlich jeder seine Ruhe vielleicht auch bei sich. Ist das vielleicht auch was mit dem neuen Freiraumkonzept zusammenhängt, was du ja auch maßgeblich im Innenstadtkonzept entwickelt hast, dass die öffentlichen Räume belebt werden sollen und dann braucht man auch einfach jemand, der das organisiert? Weil früher war ja der öffentliche Raum zum Parken da und als Wegebeziehung zur Arbeit.
Naja, nicht nur. Also das finde ich jetzt ein bisschen despektierlich. Da muss ich jetzt auch die Vorgängergenerationen verteidigen. Der öffentliche Raum hatte immer schon unterschiedliche Funktionen. Der hatte die Funktionen, dass man Dinge erledigen kann von der Müllabfuhr übers Parken. Er hatte aber auch die Funktion, dass man Märkte und temporäre Festivals und so weiter abhalten kann. Das gab es ja auch schon vor Public Viewing. Was übrigens interessant ist, dass das immer noch gefragt ist, obwohl jeder in sein Handy reingucken könnte. Ne? Also dieser Wunsch, gemeinsam was zu erleben, darum geht's ja letztendlich. Und der öffentliche Raum oder die Park- und Grünanlagen als Rückzugsort, als Erholungsort, als in gewisser Weise so ein ausgelagertes grünes Wohnzimmer. Ich glaube, diesen Wunsch gab es auch schon immer. Da haben wir die Maximilian-Anlagen, die Anlagen um den Wittelsbacher Brunnen. Also ich meine, das war ja auch schon im 19. Jahrhundert ein großes Anliegen, immer wieder auch so Ausgleiche in der sich entwickelnden Stadt zu schaffen. Was vielleicht neu ist, dass die Trägerschaften sich stärker mischen. Und wir haben ja auch diese Begriffe nicht nur von Kooperation, sondern auch von Co-Kreation, was wir da in dem Neuperlach-Projekt auch ausprobiert haben. Also, dass man wirklich miteinander was gestaltet. Und deswegen würde ich da einen Begriff hinzufügen. Weiß nicht, ob ich den erfunden habe, aber ich habe ihn außer von mir eigentlich noch von niemandem gehört. Ich glaube, wir brauchen auch sowas wie Co-Responsibility, also eine gemeinsame Verantwortung. Weil es ist eben nicht mehr so, dass da die Stadt und die öffentliche Hand und die Institution ist und die liefert es und das gefällt mir dann oder nicht. Und dort ist der Verein, der macht es oder nicht. Und dort sind die Privaten, die können da mal sponsern, wenn sie gnädig sind oder nicht. Sondern ich glaube, allen denjenigen, denen was an einer gesunden, guten, nachhaltigen Stadtentwicklung liegt, die müssen sich committen und in eine gemeinsame Verantwortung gehen. Das ist manchmal wahnsinnig mühsam und strengt an. Und da bin ich wieder bei den Genossenschaften. Ich finde, dass Genossenschaften dafür ein super Modell haben, weil sie haben eine Entscheidungsstruktur, sie haben eine Commitmentstruktur und sie fordern aber auch wirklich diese gemeinsame Verantwortung ein. Und damit ist es was wert. Also ich meine, alles, was wir hier reden, vom öffentlichen Raum, von der Stadtentwicklung, das hat ja was damit zu tun, welche Werte gibt eine Gesellschaft bestimmten Themenfeldern, welche Werte geben wir räumlichen Verteilungsmustern und welche Werte letztendlich geben wir uns selber als Individuen und als Menschen, die zusammenleben. Und ich merke, ich unterrichte ja auch an der TU München und an der Hochschule für Technik in Stuttgart, dass die wirklich junge Generation, die jetzt studiert, ein großes Interesse an Gemeinwohl und diesen Themenfeldern hat. Da muss ich wirklich sagen, das war in den 80er Jahren, als ich studiert habe, überhaupt kein Thema. Also jedenfalls jetzt nicht in den klassischen Architekturdisziplinen. Und ich glaube, dass das eine positive Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre ist, dass über die Soziologie, aber auch psychologische Betrachtungen vielleicht von Stadt und Zusammenleben, sich das wieder rückkoppelt auch an räumliche Gestaltungsfragen. Und was wir jetzt noch gar nicht hatten, ich glaube wirklich, dass Baukultur und Ästhetik und eine gute Gestaltung im Raum und in den Gebäuden, außen wie innen, echt was dazu beitragen können. Das muss vielleicht jetzt nicht immer so sein, wie der Architekt oder die Architektin und der Designer sich das vorstellt.
Du bist durchaus auch Fan von Praktikabilität irgendwie, gell?
Ja, ich möchte, dass man am Ende was gemeinsam gemacht hat. Und das mag anstrengend sein, aber es ist immer ein Schritt weiter. Und so empfinde ich auch viele unserer Bürgerversammlungen, die ja manchmal doch sehr anstrengend sind und wo man hart konfrontiert wird. Und wenn da hinterher zu mir jemand herkommt und sagt, Frau Merk, Sie waren mir eigentlich immer unsympathisch und Ihre Themen, also ich habe da eine ganz andere Meinung dazu, aber ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute selber da waren und ich habe das jetzt sehr viel besser verstanden. Ich bin immer noch nicht ganz Ihrer Meinung, aber ich sehe es jetzt anders und danke, dass Sie da waren.
Und sowas berührt dich?
Und das muss ich sagen, das berührt mich und das motiviert mich auch, weil ich denke, Gesellschaft und Zusammenleben heißt ja nicht, es fühlen sich alle irgendwie hicke und kuschelig und chillen gemeinsam, sondern das heißt ja immer etwas aushandeln. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Martha Nussbaum, die eine Gegenwartsphilosophin ist und sich sehr mit dieser Frage beschäftigt hat, was befähigt Menschen eigentlich, sich zu verwirklichen? Was ist eine gerechte Gesellschaft bezogen auf die eigene Nation, aber auch global? Was sind eigentlich Faktoren, die wir brauchen, um die Herausforderungen, die wir haben, also Klima, soziale Gerechtigkeit, gut zu managen? Und so eine Kernüberzeugung aus ihren Schriften, die ich mitgenommen habe, ist zu sagen, ja, Ihr dürft nicht beleidigt und verletzt sein, weil euer ganzes Programm bei einem Aushandlungsprozess nicht zum Tragen kommt, sondern Ziel ist, dass man sich auf was Gemeinsames verständigt. Und das ist dann der Mehrwert, auch wenn 5 Punkte, die du mitgenommen hattest, nicht aufgehen. Aber die 3, wo du dich verständigen konntest mit anderen und wo du dann was umsetzen kannst, das ist es, warum wir überhaupt zusammenleben und warum Zusammenleben sinnvoll ist. Man könnte auch sagen, jeder hat sein eigenes Baumhaus. Solche Dystopien gibt's ja auch manchmal. Und gut ist, und jeder hat seine maximale Ruhe und von oben kommt die Versorgung. Ich glaube, das wäre schrecklich.
Mhm. Die Frage ist eben diese Bereitschaft zur Gemeinschaft und zur Mitbestimmung auf der Seite der BürgerInnen ist natürlich das eine. Aber gerade wenn sich dann alle in Genossenschaften organisieren und diese gemeinschaftlichen Prozesse anstoßen wollen, dann brauchen wir ja auch eine Stadtverwaltung und einen Stadtrat, der das gut findet. Wie siehst du denn da so die Entwicklungsmöglichkeiten?
Naja, ich denke, Genossenschaften sind ja durchaus offen, wenn wir jetzt einfach bei diesem Modell bleiben, ja. Natürlich muss es eine gewisse Aufgabenteilung geben zwischen privat, öffentlicher Hand, zwischen Bürger und Verwaltung. Und es gibt Bereiche, ich sage jetzt mal, wie das Einwohnermeldeamt, das wird man schwerlich jetzt als eine genossenschaftliche Aktion leben können. Aber viele Dinge, die in den Stadtquartieren die Menschen beschäftigen, könnte man mit Formen von gemeinschaftlichem Zusammenarbeiten, glaube ich, besser lösen als nur von oben oder nur von unten. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Wir haben aktuell eine Grundstruktur, die manchmal als übermächtig gesehen wird von oben. Immer mehr Bürokratie. Ja, warum brauchen wir das? Weil wir zu wenig zusammenarbeiten, ne? Das heißt, ein Teil von diesem gewünschten und aus meiner Sicht auch zwingend notwendigen Bürokratieabbau, und zwar in allen Feldern, dem ist zu begegnen, indem man andere Formen der Verständigung dafür findet. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass man nicht sagen kann, jetzt sollen das alles die Bürger und das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt machen. Das finde ich auch unfair. Also ich meine, ich weiß nicht, wie die Zahl aktuell ist, aber ich meine, letztes Jahr hatten wir 9000 Menschen aus dem Ukraine-Krieg, die bei uns in privaten Haushalten wohnen konnten. Das ist eine unglaubliche Solidaritätserklärung, finde ich, der Münchner Bürgerinnen insgesamt in so einer Situation. Aber man kann jetzt nicht sagen, das Ehrenamt soll das alles übernehmen. Und deswegen meine ich, dass so ein Genossenschaftsmodell, ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, vielleicht kann man das ja auch weiterentwickeln und dann heißt es anders, aber das ermöglicht, dass man Ehrenamt, aber auch Institutionelles und auch Verantwortung einer Verwaltung zusammenbringt. Weil wenn wir einen Partner haben, der Genossenschaft heißt, dann haben wir eine Rechtsform, wo wir was beitragen können. Entweder in der direkten Zusammenarbeit, das kann Förderung sein, das kann aber auch sein, dass man mal für eine Nachbarschaftsgeschichte einen Raum zur Verfügung stellt. Das kann sein, dass man an einem dieser dritten Orte Zeitfenster zur Verfügung stellt. Und das kann ich halt ganz gut, wenn ich jemand habe, der dafür in Verantwortung geht. Und wir haben oft die Fälle, dass Initiativen, die sich unglaublich engagieren, mit dieser Verantwortung, die wir im bundesdeutschen Rechtssystem haben, komplett und auch aus verständlichen Gründen überfordert sind. Und deswegen glaube ich, dass wir dafür Lösungen anbieten sollten. Und der Wunsch, da teilzuhaben und auch verantwortlich was zu machen, das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen und zwar querbeet, ob das die private Wirtschaft ist, die sagt, wir nehmen uns da so einen Stadtteil vor und gründen da irgendwie eine Allianz und wollen da was machen, aber dann ist es eine private Initiative und dann kommen die anderen im gleichen Stadtviertel und sagen, ja, wir wollen da das und das und dann sage ich, warum geht ihr eigentlich nicht zusammen? Und wenn man das auch als Durchmischung versteht, nicht nur jetzt nach Wohnungsschlüssel in den Stadtvierteln, die wir neu bauen, sondern auch in den Bestandsquartieren, dann glaube ich, kriegt sowas wie eine solidarische Stadtgesellschaft auch wieder eine Verankerung. Und ich meine, wir machen das ja als Stadtteilmanagement, wenn wir neue Stadtteile wie in Freiham entwickeln oder wir haben es im Sanierungsmanagement, wenn wir richtig mit Programmen reingehen. Aber für all die anderen Stadtquartiere, die im Bestand da sind, brauchen wir es ja auch. Wir haben einen Generationenwechsel, die Menschen werden älter. Ich meine, 16% Jugendliche sind jetzt nicht so viel, ne? Wenn man überlegt, wie viel über 60-Jährige wie ich mittlerweile in dieser Stadt leben. Altersdurchschnitt, glaube ich, ist bei uns 41 aktuell, wo wir eher eine jüngere Stadt in Deutschland sind. Und ich denke, dieses Zusammenkommen und zusammen was machen, und das kann dann was Kleines sein, das muss ja nicht gleich das Riesenprojekt sein, das schafft dann ja eigentlich so eine Art von ja Selbstermächtigung, dass das gelingen kann. Und das ist ja was unglaublich Schönes.
Ja, das ist schön, weil viele sind ja auch gerade immer frustriert, wenn sie versuchen, sich einzubringen. Du hast schon geschildert, die Vereine, die dann mit viel Leidenschaft Projekte voranbringen wollen, Parklets oder auch ganze Parks schaffen wollen und dann immer wieder scheitern. Deshalb ist es eigentlich ein schöner Ansatz zu sagen, mit einer anderen Organisationsstruktur hätte die Verwaltung Partner, mit denen sie lösungsorientierter arbeiten könnten. Und für dich müssten aber die letzten Jahre dann auch wirklich ein Erfolgserlebnis gewesen sein, in dem Sinne, dass die Genossenschaften ja in den letzten Jahrzehnten in München wirklich einen enormen Boom oder ein Revival erlebt haben. Die meisten sind jetzt 100 bis 120 Jahre alt und plötzlich gab es lauter neue, frische Genossenschaften. Ist das auch was du dir auf die Fahne schreibst in München, dass du die gefördert und protegiert hast, die Entstehung der Wohnungsbaugenossenschaften?
Ja, wir hatten ja schon ein paar sogenannte junge Genossenschaften, als ich 2007 kam, also Wagnis und Wogenow. Aber das weiter zu fördern und auszubauen, zu sagen, bis zu 40% auf unseren städtischen Flächen wollen wir das an Genossenschaften vergeben. Wir haben vielfältige Förderprogramme, aber auch einfach wiederum der Dialog. Was brauchen eigentlich Genossenschaften? Bis hin ja, dass der Stadtrat vor kurzem diesen Teuerungsausgleich beschlossen hat, wirklich konkretes Geld nochmal, dass die Genossenschaften auch bei der Baukostensteigerung jetzt nicht hinten runterfallen. Ich denke, das ist schon ein ganz starkes Bekenntnis der Stadt. Das habe ja jetzt nicht ich allein gemacht. Aber das zu erkennen und zu fördern und zu unterstützen, das, glaube ich, ist schon ein Erfolgsmodell. Und gerade deswegen glaube ich, dass man das weiterdenken könnte. Vielleicht heißt es dann anders, aber die Grundverfasstheit ist ziemlich gut.
Ja, gerade auch das Thema, die ungelöste Frage der Altenversorgung ruft ja auch nach solchen Lösungen.
Eigentlich, ja, und ich weiß aber auch von vielen Jüngeren oder Mittelalten oder Leuten, die vielleicht jetzt gerade auch in Rente gehen, die sagen, ja, ich kann jetzt nicht wirklich Mitglied von einem Verein werden, wo ich regelmäßig was tun muss. Aber wenn ich jetzt Mitglied wo wäre, wo es dann eine offenere Form gibt, wo ich auch was beitragen kann, dann würde ich das gerne tun. Und ich denke, solche Akteure gibt's auf vielfältige Art in unserer Stadt und wir müssen sie unterstützen. Jetzt kann man sagen, ja, da spricht jetzt die Romantikerin der nachhaltigen Stadtentwicklung. Das wird mir ja auch manchmal vorgeworfen. Aber ich glaube,
von wem wird dir das vorgeworfen?
Schweige ich jetzt. Aber ich denke, ohne so eine Begeisterung und so ein Glauben dran, dass es ja am Ende um die Menschen mehr geht, als es jetzt um irgendeinen Plan, das führt schon dazu, dass man Dinge auch erkennt und erstmal unterstützt, obwohl noch nicht alle sehen, dass das so sinnvoll ist, ja. Und manche Projekte sprechen ja dann einfach auch wirklich für sich selber und machen Mut. Ich meine, das Konsortium im Prinz-Eugen-Park, das hat sich ja auch in gewisser Weise selber gefunden und hat dann so eine Dachorganisation gegründet. Das hätten wir als Stadt von oben so gar nicht vorschreiben können. Oder wiederum auch in der Messestadt Riem bei einer Podiumsdiskussion eine junge Frau, die hatte gerade ihr Abitur gemacht. Und die hat zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Merk, also wir wollen jetzt nicht wieder so ein institutionales, verwaltetes Projekt vom Jugend- und Sozialreferat, sondern wir möchten gerne einen Raum, den wir frei bespielen können. Und das, finde ich, ist so ein Wunsch. Also man braucht Unterstützung, das schon. Aber man möchte nicht sofort verwaltet und bürokratisiert werden. Und die Gefahr, die ist natürlich groß, wenn dann Stadt das selber managt. Andererseits haben wir große Haushaltseinschränkungen derzeit. Wir sollen Bürokratie abbauen. Wir sollen mit weniger Menschen mehr leisten. Und da würde ich sagen, eins und eins könnte dann vielleicht auch drei hoch Stern werden, wenn wir uns da anders verabreden. Vieles von Bürokratie bräuchte es nicht, wenn man sich mehr Vertrauen schenken würde. Nun ist Vertrauen kostbar. Und oft muss man sich's auch erst erarbeiten.
Ja, und Ihr Vertrauen ist bestimmt so oft enttäuscht worden.
Nee, eigentlich nicht. Und ja, ich wollte jetzt sagen, darum finde ich das mit dieser Co-Responsibility so gut. Weil wenn du eine gemeinsame Verantwortung hast, dann kannst du dir über das Tun diese gemeinsame Vertrauen eigentlich schenken.
Das stimmt, weil ich wollte.
Und deswegen glaube ich da so dran. Ich fühle mich eigentlich gar nicht enttäuscht.
Nach so vielen Jahren Stadtbaurätin, die ja ständig im Feuer von aufgeregten Bürgerversammlungen und Presseartikeln steht, wo sich vorrangig ja Menschen zu Wort melden, die mit den Plänen nicht zufrieden sind, weil die zustimmen, halt nicht so laut sind, wie die gegen irgendwas sind. Diesen Glauben an das Kollektiv noch so in sich zu tragen, finde ich einfach gerade in diesen Zeiten autoritärer, aufsteigender Regime eine sehr schöne Botschaft für diesen Podcast auch insgesamt. Und das ist auch was du vielleicht nochmal ein bisschen auch erklären kannst, wo dieser feste Glaube daran auch herkommt und wo du ihn bestätigt siehst, dass dieser Weg der richtige ist, im Kollektiv gemeinsam die Stadt zu gestalten, weil du ja auch die bist, die als erstes in München die Bürgergutachten eingeführt hat, wo ja auch viele gedacht haben, was soll das denn jetzt schon wieder? Die haben doch überhaupt keine Ahnung und sollen jetzt hier Areale entwickeln. Das Kunstareal war eins dieser Bürgergutachten. Zum Hochhaus gab es auch eins, das jetzt genau durch ein Bürgerentscheid gekippt werden könnte. Also erklär mir nochmal, Bürgerentscheid ist ja quasi auch ein kollektives Thema. Wie stehst du zu diesen ganzen öffentlichen Debatten?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass unterschiedlichste Formen von Beteiligung, Mitbestimmung bis zur Mitentscheidung gut sind, wenn sie gut und fair vorbereitet werden und auf einer soliden Informationsbasis passieren. Und zwar von allen Seiten. Das muss einem nicht immer passen. Das wäre jetzt unehrlich, ne? Manchmal stört es einen auch dann im Projektverlauf. Aber ich denke, wir haben ja in den 70er, 80er, 90er Jahren insgesamt als Gesellschaft in der Bundesrepublik und dann auch nach der Wende in der Vereinigten Republik dafür gekämpft, dass wir partizipative Elemente eigentlich in allen Entscheidungsprozessen haben. Dass das ist, was unsere Demokratie stärkt. Deswegen finde ich, kann man da nicht dahinter zurückgehen. Also die Ob-Frage gibt es für mich gar nicht. Wenn, dann gibt es die Wie-Frage. Was mich wirklich stört, ist, wenn Dinge instrumentalisiert werden, jetzt egal von welchen Seiten, und wenn man mit eindeutig falschen Informationen agiert und das nicht transparent macht. Nun weiß ich sehr wohl, uns wird ja auch manchmal vorgeworfen, wir würden falsche Informationen geben oder nur oder die opportun sind. Ja. Aber da muss ich mir einfach verwehren, das ist nicht richtig. Und ich finde, jede Auseinandersetzung, wenn sie mit ordentlichen Umgangsformen passiert, besser als keine. Und ich meine auch, dass die politischen Strömungen, die wir derzeit haben und die ja sehr in eine Radikalität gehen, auch darin begründet sind, dass wir uns zu wenig um die konkreten Bedürfnisse und Anliegen der Menschen in den Stadtvierteln kümmern. Weil wir natürlich mit großen Konzepten und den großen Maßstäben eigentlich das nicht erreichen und mit Bürokratie schon gar nicht, was den Einzelnen vor Ort beschäftigt. Und ich habe so ein Lieblingsbeispiel, Freiham, der große Stadtteil. Also wenn man jetzt so fragt, was machst du da eigentlich? Ja, ich realisiere was Generationen vor mir angelegt haben. Und so wird es umgekehrt jetzt mit meinen Planungen und Entwicklungen auch sein, ja, dass ich was so ein Pfeil losschieße. Da werde ich selber keine Bebauungspläne und Grundsteinlegungen machen. Aber ich hoffe drauf, dass das vielleicht 2050 einer Stadtbaurätin oder einer Stadtgenossenschaft dann dienlich ist, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben. Und in Freihamm und in Aubing gibt es ja schon bestehenden S-Bahn-Halt. Und wenn wir da draußen waren und dann gesagt haben, ja, wir haben ein neues Nahmobilitätskonzept, wir werden tolle Mobilitätshubs und Stationen haben, wir kriegen eine neue U-Bahn und also vielleicht sogar ein autonomes Shuttle zwischen den beiden S-Bahn-Haltepunkten, was auch so eine Zukunftsidee wäre, die ich für sehr realistisch halte, dann gibt's da seriöse Menschen, die sagen, sie sind seit 10 oder 15 Jahren im Bezirksausschuss oder Bürger in dieser Stadt. Sie haben schon 30 Mal den Antrag gestellt, dass es einen behindertengerechten Zugang zum S-Bahn-Halt Neuaubing gibt. Und da muss ich sagen, das sind die Dinge, die die Menschen zermürben und so unzufrieden machen. Und das kann ich wirklich gut verstehen. Und wenn man dem dann nachgeht, also das habe ich in dem Fall gemacht, weil ich mich eigentlich geschämt habe, dass ich da stehe und die neue Welt verkünde und sowas Banales gelöst werden kann in, ich sag mal, eigentlich ja der reichsten Stadt in Deutschland. Ja, dann stellt sich das übliche bundesdeutsche Bürokratenmonster raus. Zuständig ist eigentlich die Bahn. Die hat das verschoben auf irgendein Ausbauprogramm. Der Freistaat hat zwar ein Ausbauprogramm, behindertengerechte weiß nicht was, aber da waren nur 20 Millionen drin für ganz Bayern, also hat es das reiche München nicht gekriegt. Unsere verschiedenen Ämter haben Aktenordner vollgeschrieben, warum sie nicht zuständig sind, warum sie das auch nach Haushaltsrecht nicht dürfen, und so weiter und so fort. Und da muss ich mal sagen, da also könnten wir als Verwaltung schon den Vorschlag machen, Mensch, mach das einfach. Aber da brauchen wir auch eine mutige Politik, die dann sich nicht hinter diesen Bürokratien verschanzt und sagt, okay, wir sind zwar jetzt nicht zuständig, aber das ist überschaubar und das machen wir jetzt einfach als Stadt München, weil zu viele Menschen, die in unserer Stadt leben, das brauchen. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel.
Aber auch eine Art Co-Verantwortung.
Aber ich glaube, ich benutze das halt auch gern, weil man es so schnell versteht. Mhm. Es gibt auch andere Beispiele, die ein bisschen komplizierter sind. Aber viele solche gibt es. Und ich glaube, dass das die Verantwortung und auch die Aufgabe ist, die wir haben, dass wir uns nicht nur um die großen Klimakonzepte zum Beispiel kümmern, Klimanotstand ausrufen, gigantische Ziele zu haben. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich bin auch eine absolute Vertreterin dieses Wärmeplans und der Wärmewende, genau wie bei der Mobilitätswende. Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir im ganz konkreten Alltag der Menschen Zeichen setzen und uns um diese Dinge kümmern. Und deswegen, ich meine, ich kann ja nicht jeden Abend bei einer Versammlung sein, aber ich gehe immer wieder mal raus, natürlich gerade auch bei den Kritischen, weil ich finde auch meine Kolleginnen und Kollegen haben das verdient, dass sie da nicht allein gelassen werden. Und ich habe immer eine positive Resonanz. Also nicht immer ein positives Ergebnis. Wenn man jetzt so fragt, bist du mit dem zufrieden, was du da erreichst? Nein, natürlich nicht. Ich möchte mehr. Aber dass das wertgeschätzt wird, dass man Präsenz zeigt und sich selber rausstellt und sich das anschaut, ja. Und für mich würde ich sagen, ich nehme da jedes Mal was mit, sonst könnte ich das jetzt nicht so erzählen, was sich dann direkt auch wieder auf das Handeln auswirkt und auf jeden Fall auf die Motivation. Also ich war noch bei keiner Veranstaltung dieser Art, wo ich dann nicht doch, ja, jetzt, gib nicht auf, fang nochmal an.
Ja, schön.
Und ich glaube, dass diese intrinsische Motivation, wenn ich das so sagen darf, spüren, glaube ich, sehr, sehr viele in der Stadtverwaltung und gerade auch in meinem Referat, wo man ja zwischen der harten Baugenehmigung, die sofort reell wird, bis hin zu sehr, sehr großen Konzepten unterwegs ist. Und das Gemeinsame ist, dass man schon überzeugt ist, dass man was beitragen kann, ja, zu einem besseren Leben in der Stadt. Und wenn ich noch was sagen darf, weil das habe ich vorher vergessen. Ja, warum ziehen Menschen in eine Stadt? Warum ist Stadt überhaupt ein Modell, was seit der Antike spannend ist? Also ich meine, es gab ja schon ganz oft Zivilisationskritiken und dass das nicht der richtige Ort ist,
ja,
um glücklich
Corona
zu werden.
Die große Landflucht.
Wir hatten die Gartenstadtbewegung im 19. Jahrhundert als Gegenbewegung zur Industrialisierung. Wir hatten so einen Run aufs Land im Sinne von Corona. Oder wir dachten eine Zeit lang, es wird alles virtuell und alles ist fluid und man braucht die Orte gar nicht mehr. Und jetzt suchen wir nach dritten Orten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr einfach. Warum ziehen Menschen in eine Stadt? weil sie glauben, für sich selber und vielleicht auch für ihre Familie eine bessere Zukunftsperspektive zu haben. Das ist das, was uns alle eint. Wir sind in der Stadt gemeinsam, weil wir glauben, dass wir da eine bessere Überlebenschance haben. Ganz banal. Und das ist doch eine unglaubliche, sage ich mal, Energie, mit der wir arbeiten können. Also das sehe ich sehr, sehr positiv. Und schwierig wird es ja immer dann, wenn Bilder im Kopf...
Ja, aber das ist jetzt ein sehr eingeschränkter, also es gibt doch, das ist ja ein sehr pragmatischer Ansatz.
Nein, ich finde das gar nicht pragmatisch.
Die Stadt einfach auch, weil man den Freiheitsgrad der Stadt liebt, im Gegensatz zu dem auf dem Land leben.
Ja, aber das schließt es doch ein. Ich finde nicht, dass das das nicht ausschließt. Also ich kann ja auch vom Land in die Stadt ziehen, weil ich mich da freier fühle, weil ich eben meine Hoffnungen und meine Lebensziele da besser verwirklichen kann. Ja, also
wenn man den gesamten Möglichkeitsraum...
Ja, natürlich, weil ich glaube, dass ich in der Stadt meine Zukunftsoptionen besser verwirklichen kann. Und das muss ja nicht nur die medizinische Versorgung und das Studium sein. Das kann das kulturelle Leben sein, das kann vielfältiges sein. Aber letztendlich glauben wir das, sonst wäre ja weltweit der Run auf die Städte nicht so ungebrochen. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das so ein Punkt, an dem man gut ansetzen kann.
Die menschengerechte Stadt nennst du das dann auch oft, die du eigentlich erreichen möchtest.
Also die Stadt, die Menschen liebt.
Die Stadt, die die Menschen liebt.
Also ich glaube, das klingt alles so pathetisch, wer weiß, wer das nachher hört. Aber ich glaube, dass das ganz stark was mit Zuwendung zu tun hat, weil alles andere können wir ja fachlich gut abarbeiten. Ja, wir haben Pläne, ich glaube, wir haben eine hohe fachliche Kompetenz in dieser Stadt, sowohl im Planungsbereich als auch in anderen Feldern. Wir haben Modellschulen mit Lernhauskonzepten, wir haben super tolle Geothermie und energetische Ausstattungsmöglichkeiten. Wir sind jetzt im Hinblick auf Klimaanpassungsprojekte einen Riesenschritt weitergekommen. Ich sage jetzt mal auch mit meinen Kolleginnen, Frau Kugler, Referat für Umwelt und Klimaschutz, und Frau Ebauer beim Baureferat. Da ist jetzt richtig ein enges Zusammenarbeiten auch spürbar für das Quartier, wobei wir wieder bei so einer gemeinsamen Verantwortung wären und nicht nur bei einer sektoralen. Aber am Ende entscheiden sich ja die Dinge daran, ob Menschen sie machen oder nicht. Und zwar vollkommen unabhängig, ob Bürger, Politik, private Wirtschaft, dass sie überzeugt sind, dass das das Richtige ist. Und das hat sehr was mit einer Emotionalität zu tun, die wir ja alle in uns tragen. Also so diese emotionale Seite der Stadt, die beschäftigt mich sehr. Man könnte jetzt auch sagen, die Stadt, die dich liebt, das ist wirklich vielleicht ein bisschen platt, aber sowas wie eine empathische Stadtentwicklung, das wäre vielleicht so ein guter Begriff für das, was ich eigentlich sagen will. Und das ist etwas, was uns manchmal, ich würde gar nicht mal sagen, dass uns das abgeht, sondern ich würde sagen, dass wir das oft nicht zulassen. Aus unterschiedlichsten Gründen nicht zulassen können, nicht zulassen dürfen, nicht zulassen wollen.
Aber es ist da jetzt diese genannten Referate mit den drei starken Frauen, ist das nicht eigentlich auch gerade eine besonders gute Situation für München aus deiner Sicht? Das harmoniert ihr gut zusammen hier, Baureferat, Klimaschutzreferat, und ihr könnt ja wirklich viel bewegen. Wenn ihr drei euch einig seid, dann ist es auch im Oberbürgermeisterbüro vielleicht spürbar.
Ja, das ist gut, wenn wir uns einig sind. Und ich würde da durchaus auch Herrn Dunkel mit dazu nehmen, weil die Mobilität da natürlich direkt mit reinspielt und alle anderen natürlich auch in unterschiedlichen Facetten. Aber wir sind natürlich die, die diese Quartierskonzepte gemeinsam entwickeln. Und ich finde, da ist eine große Bereitschaft, diese Dinge gemeinsam zu entwickeln. Natürlich haben wir Konflikte, das ist ganz klar. Und jeder Ausschuss, das ist ja sozusagen unser Arbeitsformat, beschließt natürlich auch andere Ziele. In der Regel kommen die unterschiedlichen Ziele bei mir zusammen, weshalb wir immer Konfliktmanagement auch betreiben müssen im Raum. Aber da gibt es eine große Bereitschaft, das gemeinsam anzugehen. Und ich meine, ich bin ja jetzt sozusagen seit einigen Tagen in meiner vierten Amtszeit. Und ich muss sagen, wenn mir das Spaß macht, dann auch deswegen. Ich habe jetzt wieder neue Partnerinnen und Partner, Es gibt auch neue Themen, über die wir ja gerade auch gesprochen haben, wie beispielsweise die internationale Bauausstellung, die sich ja diese Mobilitätsthemen auf einer regionalen Ebene als Programm gegeben hat. Und es ist einfach toll zu sehen, was man auch wirklich umsetzen kann. Also ich bin eigentlich dann nach wie vor ganz begeistert, auch dass ich einen Generationenwechsel in meinem Referat habe. Also das sieht man jetzt auch bei mir direkt in meinem direkten Umfeld. Mein Stellvertreter ist ungefähr mein Semester, der Stefan Wolf. Aber unsere anderen Kollegen sind also deutlich 20 Jahre jünger. Das heißt, so Innovation und Jugend in gewisser Weise trifft auf Erfahrung. Und das finde ich eigentlich toll. Das war ja in meinem Leben lange Zeit genau andersrum. Da war ich immer die Junge, die noch wenig Erfahrung hatte. Und das zusammenzubringen, glaube ich, ist eben auch was, was die Stadtgesellschaft spüren wird. Wenn man eben guckt, wir werden älter und wir jetzt 60-Jährigen sind noch eine sehr, sehr große Alterskohorte, um das mit so einem Fachbegriff zu benennen. Und die Jüngeren sind sehr viel weniger. Und wie gehen wir gut miteinander um? Also ich, obwohl das gar nicht mein Arbeitsfeld ist, aber ich bin zum Beispiel absolut dafür, dass ab 16 Wahlrecht ist. Ich fände das absolut gerechtfertigt. Oder ich fände, ich habe ja selber keine Kinder. Aber ich sage jetzt mal, aus meiner Befassung mit Mini-München und vielen jugendlichen Beteiligungsprojekten fände ich das total legitim, wenn Erwachsene, die Kinder haben, für ihre Kinder Stimmen kriegen. Mhm. Also da hätte ich jetzt keine Angst davor. Das fände ich eine faire Stadt.
Es ist immer wieder was Verwunderliches nach einem demokratischen System, dass das nicht so angelegt ist. Weil es ja doch in der Politik täglich zu beobachten ist, wie die Mehrheiten und sich auch die Entscheider nach den Mehrheiten richten. Das ist ja auch die Demokratie. Demnach ist es die Frage, ob du dann mit in deiner Erfahrung auch offener bist für die Stimmen der Jungen als vielleicht die Generation, die dir als erfahrene Generation gegenüber saß, als du selber Studentin warst, war ja damals vielleicht nicht so offen für Neues, wie du es vielleicht bist.
Ich weiß es nicht, das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das hängt natürlich auch sehr von Personen ab, ja.
Worauf ich hinaus will, ist nämlich mit dem ganzen Thema Klimaschutz, der natürlich eben die 20 Jahre jüngere Generation noch mehr treffen wird als dich. Und wir jetzt schon über viel geredet haben, Klimaschutz ein bisschen gestreift. Wann glaubst du denn, dass München klimaneutral sein wird? 2035 ist ja vom Stadtrat diktiert.
Ja, wenn man ehrlich ist und all die Studien und Evaluierungen, die wir haben, zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, das ist 2035 nicht zu schaffen. Was aber bis 2035 schon realistisch ist, dass man für alle, Kompetenzfelder einen Weg aufzeigt, wie man die nächsten Schritte tun kann. Also da bin ich überzeugt davon und das tun wir auch. Und jetzt komme ich sofort wieder zur Bürokratie. Wir hatten ja jetzt eine sehr umstrittene Beschlussvorlage zum sozusagen Standardreduzierung beim Bauen, beim Schulbau, bei der Münchner Wohnen, in
der
anderen Bereichen.
Der sogenannte Goldstandard sollte.
Und das ist sehr kritisiert worden von den Verbänden und Organisationen, die sich für Klimaschutz engagieren, so nach dem Motto, jetzt gebt ihr das alles auf. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass mir alle Standardreduzierungen so passen. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir da umdenken müssen. Es geht nicht darum, dass wir das Ob in Frage stellen, aber dass wir für das wie wir diese Ziele erreichen, uns mehr Freiheiten geben. Und bislang, und da nehme ich uns gar nicht aus, in meinen Bereichen haben wir immer geguckt, dass wir Standards haben, Regeln, also in gewisser Weise so ein Bürokratismus, wo wir dann was abhaken können und sagen können, ja, die haben das und das erfüllt und dann ist gut. Wenn man evaluiert, sieht man, das stimmt ja oft gar nicht, ne? Da hat man zwar nach Papier alles richtig gemacht, aber trotzdem haut's nicht wirklich gut hin. Und das meine ich auch mit Verantwortung. Wir müssen doch jetzt einer Münchner Wohnen zutrauen. Ich meine, die gibt es seit über 100 Jahren. Sie hat sich jetzt fusioniert. Sie hat über 70.000 Wohnungen in ihrem Bestand. Dass die Wohnungen nachhaltig in ihrem Lebenszyklus bewirtschaften, das müssen wir ihnen doch schon zutrauen, oder? Und da brauche ich jetzt nicht einen 5-seitigen Standardkatalog, wie das gehen sollte. Und dann haben wir einen Aufsichtsrat, der direkt dran ist und die Projekte sieht. Ja? Und dann haben wir aber trotzdem 1.000 Listen erfunden. Oder auch zwischen uns Referaten Also was muss jeweils der andere dann immer noch mal mitzeichnen, wie das bei uns heißt in der Bürokratensprache? Ich glaube, auch mit den Privaten selber. Private Unternehmen geben heutzutage irrsinnig viel Geld für Taxonomie und Nachweispflichten aus, die in meinen Augen erstmal in der Realität des Klimawandels die CO2-Kurve um 0,0 gar nichts nach unten drücken. Also man macht ja sehr viel, damit man mal was etabliert. Das ist ein Stück weit auch in Ordnung. Aber ganz oft bei unserer, ich sag mal, Verfahrensperfektion dreht sich das dann um. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in all diesen Themen, und das gilt jetzt für die Klimaziele auch, weg von einer Vermeidungskultur, sondern hin zu einer Bewältigungskultur. Ich meine, ich bin jetzt kein Klimaexperte und dieses Klimaziel 1,5 Grad habe ich immer verteidigt. Alle Experten vom Schellenhuber über den Sobeck sagen, das ist schon lang vorbei. Wenn man sagt, realistischerweise erkennt man das, dass das gar nicht mehr zu schaffen ist, muss man doch ganz stark auch was in Bewältigungsstrategien stecken.
Also Klimaanpassung.
Und gleichzeitig aber Vermeidungsstrategien strategischer fahren. Ich weiß, es ist ja eine sehr komplexe Materie. Ich sage jetzt mal so, das ist ja ganz simpel. Wenn ich heute keine Bäume pflanze, wenn ich das nicht schaffe in meinen Plänen, dass eine Baureferentin in Untergartenbau Bäume pflanzen kann, dann haben wir in 20, 30 Jahren, 20, 50 keine. Das ist ziemlich simpel. Mhm. Also können wir das einfach machen. Und dann gibt's aber andere Dinge, da ist die Beweislage nicht so gesichert, ja. Und da ist vielleicht dann wichtiger, dass ich Dinge relativ schnell verändere zum Besseren, aber nicht zu 100% schon optimiere. Und das ist natürlich immer ein Entscheidungsprozess. Aber ich glaube, dass wir das nur erreichen können, indem wir den Einzelnen mehr Verantwortung geben. Das ist natürlich auch unkommod. Wir sind schon insgesamt eine Gesellschaft, wo wir denken, wir zahlen ja Steuern und deswegen haben alle anderen die Verantwortung. Und wenn irgendwas nicht passt, dann sind immer die anderen schuld. Also im nachbarschaftlichen Kontakt, im zwischen Eigentümern, aber auch natürlich zwischen Verwaltung, Bürgerpolitik. Und ich glaube, das ist einfach falsch. Also man muss sich committen, was kann man gemeinsam bewältigen.
Trotzdem frage ich noch nach einer Schuldfrage. Wer ist jetzt schuld, dass wir zu wenig Wohnungen in München haben?
Ja, ich würde mal sagen, das Bundesparlament. Jetzt habe ich mich schön aus der Affäre gezogen, aber ich bin ja durchaus auch eine Schülerin von Hans-Jochen Vogel, den ich ja noch kennenlernen durfte und der mich unendlich beeindruckt hat. Also wenn ich einmal irgendwie so einen Durchhänger habe, dann denke ich dran, wie mich Hans-Jochen Vogel, und zwar relativ regelmäßig, weil wir einige gemeinsame Projekte hatten, mit 90 und 91 in der Früh um 8:30 angerufen hat, mit einer klaren Stimme und gesagt hat, Frau Merk, ich brauche das und das, das müssen wir machen bis da und da. Und wenn das ein 91-jähriger Mann kann, also dann kann Elisabeth Merk das auch jeden Tag, dass sie nicht aufgibt, sondern immer wieder anfängt und dranhält. Und sein Lebensthema war ja schon die Bodenreform, das Bodenrecht. Und er hat ja nach über 50 Jahren politischer Tätigkeit bis zum Schluss daran festgehalten. Und ich meine tatsächlich, dass das schon ein Hauptschlüssel, vielleicht nicht der alleinige, aber ein Hauptschlüssel ist für ausreichend Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum. Auf jeden Fall in den Ballungsräumen, aber auch in anderen Kontexten. Denn diese enorme Bodenpreissteigerung und das Nicht-Umlegen sozusagen dieser Gewinnmargen führt am Ende dazu, dass man eben mit Boden spekulieren kann. Und das wirkt sich nicht gut aus auf unsere Wohnungsbaupolitik. Ich meine bundesweit, das betrifft ja durchaus auch andere Bundesländer. Und ich rede jetzt gar nicht einer Enteignung des Wortes, das wird ja oft falsch verstanden, das will ich ganz eindeutig nicht tun, sondern einer maßvollen Bodenreform, die einfach diese ökonomische diesen ökonomischen Wert anders verteilt. Also ich glaube, das ist der springende Punkt. Eigentumsrechte, finde ich, gehören gewahrt. Und ich meine, sowohl in der DDR als auch vorher im Dritten Reich sind Eigentumsrechte mit den Füßen getreten worden. Und es gab Enteignungen, die absolut unrechtmäßig waren. Und ich glaube, das ist schon ein Stück weit ein kollektives Trauma. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig.
An der Bodenrechtsreform, wie sie Hans-Jochen Vogel vorgeschlagen hat und dein ehemaliger Kollege Herr Reiß-Schmidt täglich auf LinkedIn verlinkt, der ja noch immer in seinem Ruhestand jetzt großer Kämpfer für eine Bodenrechtsreform ist. Vielleicht ganz kurz, viele kennen dann das Wort Bodenrechtsreform, aber welches Potenzial seht ihr da durch welche Handlung, wenn es keine Enteignung ist? Das muss man vielleicht ganz kurz erklären.
Aktuell werden ganz viele Wohnungen nicht gebaut. Also wenn ich das mal so sagen darf, wir haben ungefähr nach unseren Erhebungen in München 33.000 genehmigte Wohnungen, die nicht gebaut werden, also so eine Art Bauüberhang. Jetzt kann man sagen, ein Drittel ist vielleicht dem geschuldet, dass aktuell die Baukosten sehr gestiegen sind. Ja? Und ein Teil ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man erstmal gucken will, ist es überhaupt sinnvoll, eine Immobilie zu verändern oder was zu entwickeln. Aber die Hälfte dient dazu, sozusagen Grundstücke weiter zu verkaufen, und mit jedem Weiterverkauf wird es teurer und am Ende dann nur noch für ganz wenige erreichbar. Also dieses Handeln mit Wohnungen, genau, oder mit Baurechten halte ich schon für problematisch. Jedenfalls in der, sage ich mal, ungebremsten Form.
Und wie könnte man das bremsen?
Ja, indem man einfach diesen Bodenwertszuwachs nach Bodenrichtwerttabelle entweder anders berechnet, das wäre ja auch möglich, eher nach Gebrauchswert. Oder dass man sagt, wenn man ihn schon hoch bewertet, dann muss da ähnlich wie bei unserem Sobon-Modell bei Entwicklungen ein Teil dann über Steuern abgeführt werden, so wie ich auch glaube, dass Wohnungsbauförderung nicht über so komplizierte Förderprogramme passieren sollte, sondern diejenigen, die Wohnungen bauen, sollten einfach eine Steuererleichterung kriegen. Und zwar erstmal vollkommen wurscht, ob sie geförderte Wohnungen bauen, ob sie frei finanzierte Wohnungen bauen, ob sie Mietwohnungen bauen. Also das würde ich für alle gelten lassen. Weil da brauche ich keine Bürokratie. Mhm. Ich brauche keine neuen Förderrichtlinien. Ich brauche nicht Antragstellung hier und da und dort. Das ist die Steuererklärung. Und da steht es dann drin. Und dann kriege ich da eine gewisse Steuererleichterung, wenn ich Wohnungen baue. Oder halt, wenn ich was hier teuer Verkauf für einen entsprechenden Abzug.
Und sehr simple Idee.
Das, finde ich, müsste doch eigentlich möglich sein. Und in Teilbereichen funktioniert es ja. Ich sag mal, bei der Denkmalabschreibung hat das relativ unkompliziert funktioniert. Es gab früher in den Sanierungsgebieten solche Abschreibungsmodalitäten. Also das ist durchaus was man auch schon mal erprobt hat. Und eine Steuererklärung muss ja nun leider in diesem Land jeder machen. Also das ist ja durchaus auch ein eingeübtes Verfahren, würde ich jetzt einmal sagen. Dann kann es natürlich noch Abstufungen geben, aber ich glaube wirklich, da gilt keep it simple. Mhm. Jetzt könnte man über viele andere Dinge auch sprechen, über Recycling, über Materialien und Wertstoffkreisläufe, über, wie ich glaube, viel, viel weniger Neubau und sehr viel mehr Umbau. Also ich komme ja auch aus der Denkmalpflege, insofern ist es für mich eigentlich nichts Neues zu sagen, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Bestand und wir kämpfen ja ganz oft um den Erhalt von Gebäuden und sind nicht immer erfolgreich, wenn es keine Denkmäler sind. Also da kann man viel auch voneinander lernen.
Welche Wohnungsbauziele findest du denn realistisch erreichbar jetzt wirklich? Also wir wissen ja die Zahlen, die hast du vielleicht wahrscheinlich jetzt auch im Kopf, die man erreichen wollte und die man jetzt nur erreicht hat. Vielleicht kannst du die schlechten Nachrichten nochmal kurz zitieren. Ich habe sie gerade nicht im Kopf.
Nein, ich kann jetzt vielleicht aus so einer Langzeitbetrachtung meines Referates sagen, dass es realistisch ist, im neuen Baurecht circa 3.500 Wohneinheiten neu zu schaffen über Bebauungsplanverfahren und circa 3.500 Wohneinheiten aus bestehenden Gebieten über 34 zu genehmigen und dann hat man ungefähr so eine Zahl von 7000. Und wenn man das über die letzten 20, 30 Jahre sich anschaut, ist es so im 3-5-Jahresmittel auch immer erreicht worden. Allerdings hatten wir halt auch Jahre wie jetzt beispielsweise in Freiham, wenn da ein großer Bauabschnitt ans Netz geht, dann hast du plötzlich die Freude von 5000, 7000 Wohnungen, die da gesatzt werden und dann gibt's mal echt magere Jahre, wo du bloß 800 oder 500 Wohneinheiten hast. Ich würde jetzt mal sagen, die Corona-Jahre und ein paar so Sonderjahre würde ich jetzt wirklich rausnehmen. Aber im Prinzip ist es immer so eine Sinus- und Cosinus-Kurve, wo du mal mehr angearbeitet hast und mal weniger. Wir hatten so um 2010, 2015 fast immer gleich viel Wohnungsbau und Projekte in der öffentlichen Hand wie in der privaten. Das hat sich jetzt deutlich umgedreht. Die öffentliche Hand baut eigentlich trotz der Schwierigkeiten deutlich mehr als die privaten. Das hat sicherlich auch mit Zinslandschaften zu tun, wie ich überhaupt glaube, dass wir die Banken stärker mit einbeziehen müssten. Also auf der Frage, wer ist schuld, dass zu wenig Wohnungen gebaut werden, ist neben jetzt dem Bodenrecht und der Fläche, das wir managen müssen, in meinen Augen auch die Finanzwirtschaft mitverantwortlich. Da bin ich jetzt natürlich nicht ganz so gut zu Hause als Architektin, aber ich muss sagen, diese ganzen Hürden der Kreditaufnahme von Basel 1, 2, 3 und 4, die eingeführt wurden aufgrund der Immobilienblasen, ich meine, das ist der internationale Spekulationsverkehr und der wirkt sich aber eklatant negativ aus auf die Finanzierungsmodelle, die zum Beispiel eine Genossenschaft entwickeln kann. Und da muss ich sagen, da sehe ich die Landesbanken in einer ganz anderen Verantwortung als die, die sie bisher einnehmen. Ich meine, die sind Fördermittelgeber oder die KfW-Banken, wenn es Fördermittel gibt. Aber das kann eigentlich nicht sein, dass eine Genossenschaft dann gleich einen Eigenmittelanteil nachweisen muss wie ein Projektentwickler. Das halte ich für unseriös. Und ich finde, auch da sind oft die Genossenschaftsbanken die, die dann bereit sind, so ein Projekt zu fördern, wo andere sagen, das rechnet sich nicht. Und ich bin ja bei diesen Elefantenrunden, da sitzen dann in der Regel eigentlich nur Männer auf dem Podium. Und wenn Sie die fragen, in was investieren Sie denn gerne, dann sagen die, ja, in schon realisierte, fertig gebaute neue Wohnungen, die wir weiterverkaufen können. Und das muss ich sagen, das ist Gift für bezahlbaren Wohnungsbau und das ist auch Gift für, ich sag mal, breiten Wohnungsbau, den wir gut realisieren können. Jetzt gibt's natürlich auch die Themen einfacher bauen, Gebäudetyp E, weniger Vorschriften, weniger Gewährleistungen. Da bin ich wieder bei dem vom vorher. Also wir haben unendliche Vermeidungsstrategien, ob das unsere städtebaulichen Verträge sind oder Verträge, die Architekten, Ingenieure mit Bauherren machen müssen. Das ist unzumutbar. Natürlich macht das Bauen teuer, wenn ich drei Rechtsanwaltskanzleien brauche, um einen Strich zu machen. Ja, also da können wir uns schon alle auch selber ordentlich an der Nase packen. Da ist man aber ganz schnell wieder beim vorher gesagten Vertrauen und gemeinsam Verantwortung tragen. Und das muss man aber besprechen. Das gibt's halt nicht von der Stange. Aber da tut sich viel. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, aber die Banken bräuchten wir in einer ganz anderen Qualität, muss ich sagen. Und wir hatten ja jetzt zum Beispiel 200 Jahre Stadtsparkasse München. Der Imagefilm, das war ein Imagefilm über die Stadtentwicklung der letzten 200 Jahre. Weil eine Stadtsparkasse natürlich immer Teil von Stadtentwicklung auch war, mit den Finanzierungsprojekten.
Bei der Kreditvergabe sind Sie aber gerade nicht bei den Großzügigen dabei.
Ja, natürlich auch aus den Lehren der Vergangenheit, weil Sie früher, glaube ich, schon relativ großzügig auch kommunale Projekte gefördert haben. Und jetzt bei diesem Basel 1, 2, 3, 4 Regularien ganz streng behandelt werden. Also ich glaube, die haben schon auch eine Not. Mhm. Aber genau deswegen, glaube ich, müssten wir für die Dinge, die das Gemeinwohl braucht, da finde ich nochmal was, so eine Gemeinwohlbank haben, oder?
Die Genossenschaftsbank reicht noch
die,
nicht.
Die Zinsen und Imponderabilien vielleicht anders bewertet. Ich bin kein Finanzer. Ich glaube, es gibt Genossenschaftsbanken, die da sehr engagiert so einen Weg gehen. Und am Ende hängt es an Personen. Aber mein Appell ist ja jetzt mit dem, was ich gerade sage, dass man vielleicht unterschiedliche Finanzierungsabsicherungen braucht, je nach auch Projektaufstellung. Und da glaube ich, sind Projekte jetzt, wie wir sie jetzt genannt haben und die wir bräuchten für bezahlbaren Wohnungsbau, schon essentiell. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass nach so einer Krise dann alle Private wie die, also jetzt im Gemeinwohlbauenden sagen, ja, plötzlich verlangt die Bank anstatt 20% Eigenkapital 30 oder 40. Ich sage mal, das ist wie wenn ich sage, ja, gestern hat es die Baugenehmigung noch so gegeben und morgen brauche ich den 10-fachen Brandschutznachweis. Das geht doch nicht. Das dürfen die aber. Wahrscheinlich rede ich mich jetzt um Kopf und Kragen und alle denken, wie kann so eine Frau da Stadtbaurätin sein, hat keine Ahnung von Immobilienfinanzierung. Ich unterstelle niemand, dass er sein Geschäft nicht ordentlich macht, aber ich würde mir einfach eine Initiative wünschen, die sich mit den richtigen Fachleuten dann zu dem Thema damit beschäftigt, weil das erlebe ich in ganz, ganz vielen Projekten, die jetzt auch gerade stocken in der jetzigen Situation. Und die sind ja jetzt nicht anders wie vor 5 Jahren. Ja. Und vor 5 Jahren wären sie finanzierbar gewesen und heute nicht. Und das kann eigentlich nicht sein, weil dann liegt es nicht am Projekt oder am Standort München. Und man muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, wir sind ja trotzdem ein extrem privilegierter Standort. Ja, ich spreche ja jetzt auch für Kollegen und Kolleginnen in anderen Städten in Deutschland, die ganz andere Grundvoraussetzungen haben, die ich ja sehr wohl auch aus meiner Zeit in Halle an der Saale kenne. Und diese Bodenrechtsfrage war auch in Halle an der Saale unter vollkommen anderen Vorzeichen kontraproduktiv, weil da hieß es ja, im Buch steht ja drin, das ist so viel mehr wert und in der Wirklichkeit war es das nicht mehr wert. Und dann hat man auch kein Projekt realisieren können, obwohl man es notwendig gebraucht hätte. Also genau andersrum. Und ich sag mal, wenn in so einem Schrumpfungsszenario das Grundproblem sich dort verorten lässt, wie in einem Wachstumsszenario, heißt es ja, da ist was dran, oder? Dem muss ich nachgehen. Und deswegen glaube ich schon, dass so eine maßvolle Bodenrechtsreform für alle Bundesländer in Deutschland wirklich hilfreich wäre.
Und diese Taxonomie, dieses EU-Basel-Thema ist aber natürlich auf EU-Ebene, wo wir schwer ansetzen können, weil die Banken sagen, sie sind daran gebunden.
Ja, aber wir müssen, ich meine, wir haben ja auch Vertreter in Brüssel, so ist es ja nicht. Und wir müssen auch sehen, diese falsche Überzeugung, was eigentlich Wettbewerbsfreiheit ist. Also man muss Dinge auch mal hinterfragen können. Ich sage ja nicht, dass die jetzt aus purem Jux und Tollerei alle erfunden wurden. Da gab es ja Gründe. Und da hat man ein Stück weit auch Positives damit erreicht. Aber dann muss man doch überlegen, so wie wir ja auch gefragt werden, braucht ihr das eigentlich alles noch so? Ich meine, wir machen jetzt auch Dinge anders, wie vor 10, 15 Jahren oder als Frau Thalgott meine Rolle hatte. Und das zu hinterfragen, zum Beispiel dieses Beihilferecht, das ist jetzt leider alles sehr juristisch und vielleicht für den geneigten Zuhörer, Zuhörerin nicht ganz nachvollziehbar. Also heißt, was darf eigentlich eine öffentliche Hand fördern? Oder macht sie sich des Wettbewerbsrechts, weil sie eingreift, in die freie Marktwirtschaft schuldig? Und da muss ich mal sagen, Entschuldigung, Leute, also das bezahlbares Wohnen, nicht, also in der Not, in der wir sind, kein unlauterer Eingriff in die freie Marktwirtschaft ist, die das leider tatsächlich nicht geschafft hat, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu liefern. Das muss doch möglich sein, dass man das auch auf EU-Ebene anders bewertet. Also da würde ich ganz stark drum kämpfen. Wettbewerbsrecht ist gut. Ich finde auch die Wettbewerbsfreiheit in der EU super. Ich meine, ich bin ja auch im Vorstand von Europan. Das ist so ein Wettbewerb von Young Professionals in der EU. Also da glaube ich absolut dran. Aber man muss doch da sortieren, was ist sinnvoll und was nicht und was ist leistbar.
Also auf jeden Fall sieht man das ganze Spektrum wirklich von Brüssel bis in den kleinsten Stadtteil bis nach Bogenhausen. Und mit allen Dingen musst du dich täglich beschäftigen. Ich habe ja schon geahnt, dass ich gerne 7 Stunden mit dir reden würde. Ich habe noch nicht genug über die IBA geredet, noch nicht genug über die Hochhausdiskussion. Ich muss dich aber jetzt noch kurz fragen, deine Meinung zu den Hochhäusern nochmal ganz kurz. Wirklich die grundsätzlich das dein Hauptargument gegen die Hochhausgegner, die sagen, Hochhäuser braucht kein Mensch mehr, sie sind klimatische Dreckschweine und sie machen unser Stadtbild kaputt. Was antwortest du darauf?
Also ich beginne mal von hinten. Ich bin ja der Überzeugung, dass München keine Hochhausstadt werden soll, so jetzt wie Frankfurt oder vielleicht in Singapur, Seoul oder so große Städte. Aber dass München auch an der richtigen Stelle ein paar ordentliche Hochhäuser haben kann, ohne dass das Stadtbild geschädigt wird, das vertrete ich durchaus. Sie müssen an der richtigen Stelle sitzen und sie müssen eine ganze Menge können und leisten. Jetzt ist ein Hochhaus per se nicht klimaneutral, wie überhaupt das Bauen generell. Ja? Aber wenn ich jetzt den Hochhausgegnern da am Parkettposthallenareal Rechnung trage und die sagen dann, na, dann baut halt 5 Hochhäuser mit 60 Metern, dann frage ich mich, was da klimaneutral besser sein soll. Ganz im Gegenteil. Ich beanspruche den Boden mehr. Wir haben ja da jetzt über das Bürgergutachten im Übrigen eine große Grün- und Freifläche gekriegt, die auch nicht unterbaut werden darf. Also
ich dachte, das Fundament dieses Hochhauses macht diese ganze CO2-Quote so kaputt, dass selbst 6 kleine Häuser viel weniger graue Energie fressen sozusagen als...
Ich kann das jetzt nicht vorrechnen, aber für mich ist es so, diese Bahnachse ist eine enorm wichtige Entwicklungsachse. Das ist eigentlich Innenstadt und wir behandeln sie wie eine innere Peripherie. Und meine Motivation, warum ich dieses Projekt gut finde, ist tatsächlich die Kombination mit dieser gigantischen Paketposthalle und ihrem Potenzial für die Gesamtstadt und die Region.
Eine Art dritter Ort zu werden.
Eine Art dritter Ort zu werden, genau. Und in dieser Kombination, finde ich, kriegt auch diese große Bahnachse, für die wir ja noch nicht mal wirklich einen guten Namen haben, ein Gesicht. Und ich glaube schon, dass Städte sich das auch das auch dürfen, dass sie an bestimmten Stellen in die Höhe gestalten. Jetzt muss man natürlich sehen, was kann dann so ein Hochhaus? Gibt es da Bereiche, die der Öffentlichkeit zugänglich sind? Gibt es Wohnungsbau? Was heißt das eigentlich im gesamten Quartier? Also dieser Quartiersblick. Das finde ich, geht zusammen und könnte an der Stelle einen Impuls geben, den ich jetzt so an keiner anderen Stelle in der Stadt sehen würde. Deswegen widerspreche ich auch den Gegnern, die ja auf ihren Flyern damit geworben haben. Das ist der Dammbruch und dann kommt die komplette Hochhaus-Ensemble-Clusterung. Und unser Hochhauskonzept oder unsere Hochhausstudie, die wir ja auch gemacht haben, wäre eine Nachverdichtungsstudie mittels Hochhäusern. Das ist wirklich grober Unfug und es ist einfach unlauter, das so zu behaupten. Und auch diese Bilder sind wirklich falsch, das muss ich mal so sagen. Und das betrübt mich ein bisschen, weil ich kenne das auch aus dem privaten Bekanntenkreis, die gesagt haben, du, ich habe ja da unterschrieben und das ist ja nur Spekulation und was hältst du davon? Und da habe ich gemerkt, die haben gar keine Ahnung. Also die haben das geglaubt und das sind jetzt nicht gerade mal Leute, die vielleicht nie jetzt mit was konfrontiert werden. Und das, muss ich sagen, hat mich schon zur Überzeugung gebracht, dass es notwendig ist, da vielleicht auch noch mehr drüber zu sprechen und auch klar zu machen, worum es da eigentlich geht. Es geht um eine Quartiersentwicklung. Ich sag mal, aus meiner Sicht ist es dann auch relativ egal, ob das 100 oder 150 Meter sind. Also ich finde das so an genau der Höhe festmachen, kleinkrämerisch und eigentlich nicht einer gesamten holistischen Betrachtung einer Stadtentwicklung zuträglich. Ich sage aber ganz klar, ich meine nicht, dass München jetzt ein Hochhausentwicklungskonzept
braucht. Aber die Hochhausstudie erweckt ja den Eindruck, dass viele Hochhäuser gebaut werden sollten, oder?
Nee, das ist schon mal, finde ich, eine Auslegung. Wir haben ja nur gesagt, wo gibt's schon überall Hochhäuser, was waren bisher die Prämissen und wo sind Räume, die aus unserer Sicht, und zwar sowohl stadtgestalterisch als auch von der Erreichbarkeit, von der Erschließungssituation überhaupt Lagen wären, wo wir darüber reden. Ich meine, über 80% des gesamten Stadtgebietes kommt dafür null in Frage. Und ich muss sagen, das ist ja schon auch eine Aussage, ne? Also das war mal eine Gesamtbetrachtung, weil ich habe irgendwann mal gemerkt, man rekrutiert auf dieses Bürgerbegehren von 2003 oder 2005 und
die 99 Meter.
Ja, und interessiert sich gar nicht so wirklich dafür, was heißt denn das eigentlich, dass wir doch eine ganze Menge Hochhäuser so zwischen 60 und 80 Meter bauen. Und das habe ich mir mal aufmalen lassen. Und dann hat man gesehen, das ist auch ein gestalterischer Impact. Und zwar kein unerheblicher. Und nicht immer stehen die an den richtigen Stellen. Und daraus resultierend gab es eigentlich erstmal eine stadträumliche Betrachtung und keine Betrachtung jetzt in erster Linie, wie unterstellt wird, als gigantisches Nachverdichtungskonzept. Man muss vielleicht auch sagen, das ist natürlich ein super erreichbarer Ort, ja. Wenn ich da sehr komprimiert Nutzungen reinbringe, von Büros über Kultur, über Wohnen, habe ich woanders was ich nicht bebauen muss. Und jetzt muss man mal ehrlich sein, ich soll die Innenhöfe nicht nachverdichten. Ich soll den Stadtrand und den Münchner Grüngürtel nicht bebauen. Ich soll auch die Parks und die Freiflächen und das, was wir noch dazwischen so haben, auch nicht bebauen. Ja, wo zum Teufel soll ich überhaupt bauen? Das muss man ja auch mal fragen. Und dann sage ich, okay, eine Strategie ist, wir gucken uns die Orte an, die heute schon gut erschlossen sind. Wir haben ja auch nicht das Geld, dass wir in Größenordnung überall neue U-Bahnen, S-Bahnen, Trambahnen hinbauen. Und da ist natürlich eine Bahnachse schon ein Ort, der interessant wird, oder? Genauso wie vielleicht ein Nordosten interessant ist, wo ich den Ausbau einer S-Bahn-Trasse habe und einer Güterverkehrstrasse und wo ich schon zwei Ankerpunkte habe für einen möglichen U-Bahn-Ringschluss. Ich sag mal, ich bin glücklich, wenn ich das nicht bebauen muss. Also ich sag mal, mein Ziel wäre ein Regionalplan Grüngürtel München mit der Region. Und die schönste Schwammstadt für mich ist die Wiese, die ich nicht bebauen muss. Aber da muss man sich auch dazu bekennen, dass man dort, wo schon Strukturen sind, nachverdichtet. Ich werde jetzt ganz leidenschaftlich. Wir haben ja auch die Parkmeilen. Es sind die größeren Korridore, die wir früher vielleicht immer wieder nochmal um eine Schnitte ergänzt hätten. Und jetzt sagen wir nein, diese grünen Korridore, das sind wichtige Frischluftschneisen, die dienen der Naherholung, zum Teil auch der Landwirtschaft, die halten wir frei. Aber dann ist eigentlich schon logisch, dass wenn ich weiter Wohnungsbau generieren soll, und darum geht's in erster Linie, dass ich vielleicht das, was schon da ist, nachqualifiziere. Ich muss es energetisch eh anpassen. Dann kommen vielleicht zwei Stockwerke drauf oder mal ein Haus dazwischen. Also ich finde, dass das eine legitime Strategie ist. Mhm. Natürlich wäre ich auch dankbar, wenn mir jemand sagt, okay, deine letzte Amtszeit, keine einzigen Häuser mehr bauen, weil das ist abträglich. Sondern nur noch den Bestand kuratieren. Das würde ich sehr, sehr gerne
würde
tun.
Dir das reichen?
Und ich glaube, dass den Bestand kuratieren eigentlich die Zukunftsaufgabe von Stadtbauräten und diesen ganzen Disziplinen ist. Aber es ist auch unrealistisch, wenn wir andererseits wissen, und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, wir haben aktuell auf dieser Liste der einkommensorientierten Förderung, also diese Wohnungen, die wirklich stark gefördert werden, 25.000 Menschen, die da drauf warten, die sind schon da. Da reden wir jetzt nicht über ein Wachstum, was man nicht mögen kann. Ja, und das sind auch nicht die Leute, die kommen, weil die großen Konzerne neue Büroarbeitsplätze schaffen. Und das möchte ich schon vielleicht zum Abschluss nochmal in Erinnerung suchen oder rufen. Ich sag mal, mein Hauptauftraggeber, das sind eigentlich diejenigen, die nicht in den Fernsehsendungen sitzen, die vielleicht auch nicht mit großen Bürgerinitiativen auftreten, dass sie da nichts wollen und dort nichts wollen. Das ist eine breite Masse der Bevölkerung, die eigentlich Dienstleister für uns alle ist, dass unser Stadtorganismus so gut funktioniert und die selten, ich sag mal, sich in der Art und Weise artikulieren, dass sie gehört werden in diesen Prozessen. Das versuchen wir zu ändern mit unterschiedlichen Formaten. Aber da sind wir auch ein Stück weit, finde ich, Anwalt und haben den Auftrag auch. Und das halte ich absolut für legitim. Und da geht's jetzt nicht um die großen Hochhäuser, sondern es geht um alles, was das letztendlich mit sich bringt. Und so im Durchschnitt hat eine Bürgerin der Stadt München einen halb so großen CO2 oder ökologischen Fußabdruck wie eine Bewohnerin der Region. Mhm. Und ich glaube, das ist, so hat mal, glaube ich, der Lehrstuhl von Thomas Auer ausgerechnet.
Weil wir so kurze Wege und so kompakt
und
leben.
Ich finde, also das ist schon auch eine Motivation zu sagen, solche Standorte wie eben da jetzt entlang der S-Bahn an anderen oder auch Neuperlach, sich das genauer anzuschauen. Wo haben wir schon U-Bahn-Punkte? Wo haben wir zum Beispiel U-Bahn-Trassen wie nach Garching, wo ein Universitätscluster ist und wo vielleicht auch Entwicklungsmöglichkeiten sind? Und vielleicht entwickeln wir dann da was, wo wir schon einen U-Bahnhof haben und nicht irgendwo weit draußen im Münchner Norden, wo wir alles erst hinbringen müssen. Also das wäre so, wenn ich jetzt etwas freier denken dürfte, mein Programm.
Also der Münchner Norden ist durchaus noch nicht alles besiegelt und beschlossen.
Nein, gar nicht. Wir sind ja jetzt erstmal in der Phase zu überlegen, macht es überhaupt einen Sinn und wenn ja, wo? Und was geben wir sozusagen ein Stück weit mit auf die Reise der nächsten Vertiefungen? Und es wird niemals dieser ganze Raum sein. Es werden vielleicht 2, 3 Orte sein. Vielleicht wird es dann so sein, wie es mit Freiham lange Zeit war. Erst nach fast 60 Jahren gibt's da jetzt eine Entwicklung. Und bis dahin, glaube ich, ist es notwendig, dass wir nicht mit dieser Briefmarkenentwicklung weitermachen. Also das war für mich auch eine große Motivation für die Entwicklungen im Münchner Norden und Nordosten. Einfach zu sagen, bevor wir da wieder so bruchstückhaft vorgehen, erstmal den Gesamtraum anschauen. Und das hat jetzt noch nichts mit planerischen Instrumenten zu tun, sondern einfach mal diese Notwendigkeit, einen Gesamtraum zu betrachten. Und nicht Einzelentwicklungen zuzulassen, die per se gut sind, aber fürs Gesamte eher kontraproduktiv. Also das, was ich vorher gemeint habe. Was kann sowas fürs Gesamte?
Sehr schön.
War jetzt ein bisschen viel.
Ja, aber die menschengerechte Stadt.
Ich habe mich direkt in Rage geredet.
Die menschengerechte Stadt ist halt auch eine umfassende Aufgabe. Die kann man nicht in einer Stunde abhandeln. Und vielleicht müssen wir auch eine Serie machen und noch mehrere Gespräche dranhängen, weil sie so inspirierend sind. Dieser Austausch über diese vielen Herausforderungen, die wir in der Stadt haben. Und ich bin mir sicher, du hast nicht alles geschafft, auf deinem Zettel loszuwerden. Und ich habe nicht alle Fragen geschafft, loszuwerden. Aber ich glaube, es war super spannend, auch mal reinzuschauen in diesen Kopf dieser Stadtmacherin Elisabeth Merk, die einfach ganz wichtige Entscheidungen für unsere Stadt zu treffen hat und man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, auf welcher Wertegrundlage auch und auf welcher Wissensgrundlage diese Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, da haben heute alle ein gutes Gefühl bekommen und werden auch sicherlich bei den nächsten Bürgerversammlungen gerne wieder kommen, wenn du dabei bist. Und sich mit Feedback an dich wenden. Du hast dazu aufgerufen. Selber schuld.
Ja, das stimmt. Nein, mir ist das willkommen. Ich bin jetzt auch schon wieder ganz motiviert und habe Inspirationen. Es war ja auch die Frage, was inspiriert mich? Mich inspiriert tatsächlich der Austausch. Das muss ich wirklich sagen. Egal, wo er passiert. Und ich bin überzeugt, so schwierig kann die Situation gar nicht sein, dass man sie nicht verbessern kann durch eigenes Engagement. Da glaube ich ganz stark dran.
Du bleibst positiv, auch in diesen Zeiten.
Ja.
Und trotzdem fragen wir dich auch noch nach der Superpower. Ich habe schon in einem anderen Podcast gehört, sehr lustig, muss ich loswerden, die Leute können sich ja hier zum Schluss immer eine Superkraft wünschen, die sie sich wünschen würden, um ein Problem in ihrem Alltag zu lösen. In einem anderen Podcast hast du den schönen Satz gesagt, wenn du einen Zauberstab hättest, dann würdest du die Parkplätze an der Oberfläche wegzaubern. Das passt natürlich sehr schön in unsere Themenwelt der Oberflächengestaltung der lebenswerten Stadt. Jetzt frage ich dich, hast du noch eine Superpower, die du dir wünschen würdest, um die Probleme, die du täglich vor dir siehst und an denen du dir die Zähne ausbeißt, die du bräuchtest, um diese Probleme zu lösen?
Ich wünsche mir sowas wie eine Stadtsymphonie oder eine Stadtoper, ein Stadtkonzert, weil, wie ich vorher gesagt habe, die Kraft der Veränderung steckt schon in der Emotion und in der Empathie mehr vielleicht als in der Bürokratie. Und Musik, obwohl ich selber überhaupt kein Instrument spielen kann, ich bin nur Zuhörer, das kann was freisetzen, was man auf anderen Kanälen nicht erreicht. Deswegen wünsche ich mir so eine Zaubersymphonie für die Stadt.
Die Klänge, die die Menschen in Einklang bringt. Auf dem Weg
ja,
nach vorne.
So schön hätte ich es jetzt gar nicht sagen können.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Elisabeth, und viel Erfolg auf deinen Abendterminen, die du heute schon wieder aneinander reißt.
Genau, also eins kann man sagen, langweilig ist es nicht. Das macht wirklich Spaß und man kann sich beim einen Problem vom anderen erholen. Dankeschön.
Super. Danke. Danke für deine Zeit mit Munich Next Level. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert, tatendurstig und mutig, die Stadt besser zu machen. Dann teile den Podcast doch gerne auf Social Media, leite ihn einfach gleich per WhatsApp weiter an ein paar Freunde oder empfehle uns im Gespräch mit deinen Leuten. Und hinterlasse uns doch bitte ganz kurz ein paar Sterne auf Spotify, Apple oder der Plattform, wo du uns gerade hörst. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an das wunderbare Team, für den wir immer großartigen Einsatz. Redaktion, Grafik und Technik. Kerstin Hein und Elena Knuth-Pollock, die auch die Artikel zur Folge erstellen, die du auf Muckbook und Social Media findest. Und ein großer Dank für Schnitt und Musik geht an Enig. Und dann bis zum nächsten Mal. Und schau dich doch bis dahin gern nochmal in den Shownotes um. Und nicht vergessen, weniger Bussi Bussi, mehr Amore.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.